Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 433. Heute mit dem Rückblick auf die WWE Survivor Series 2021. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Hast du das Ei gefunden?
Ja, wo ist das Ei? Was ist das Ei? Das Ei ist sehr viel wert. Wo ist es? Wer hat es? Ich muss unbedingt Raw gucken.
100 Millionen Dollar, sage ich dazu nur. Oh Mann, ja. Wir sind nicht der offizielle Red Notice Podcast, sondern wir sind Headlock, der Pro Wrestling Podcast, und wir besprechen heute die Survivor Series. Und weshalb wir hier so ein bisschen mit einem zynischen Unterton anfangen, lieber Kai, bin ich der Einzige, der das Gefühl hatte, dass das eine Dauerwerbesendung gewesen ist, was wir hier gesehen haben?
Eigentlich hätte das hier der erste Podcast sein müssen, den wir irgendwie ein Sponsoring drin haben, weil hätte keiner was sagen können, sag ich, wie es ist. Das wäre perfekt gewesen. Und du hast mir ja schon ein bisschen geschrieben, bevor ich angefangen habe zu schauen heute. Und ich dachte, ja gut, ist ja immer viel Werbung. Ha, hier Cashback, witzig und 80.000 Mal DraftKings, yo. Aber das Red Notice-Ding, leck mich am Arsch. Das war ja, wenn Werbung drin ist und die manchmal so ein bisschen witzig gemacht ist, okay, von mir aus, ne? Also so ein paar Werbespots mit WWE-Wrestlern, da gab's schon mal ein paar ganz lustige Sachen. Auch wenn mal so ein Kofi drin ist, okay, ne, komm, von mir aus. Aber dieses Red Notice-Ding, das war das Intro von Sirius und da wurden dann Red Notice-Szenen einfach reingeschnitten, ohne Sinn und Verstand. Klar kannst du sagen, im Film wird gesagt, oh, jemand verrät jemanden und dann siehst du, wie Randy Orton Riddle RKO'd. Aber ey, also das war nur Scheiße.
Ich fand's eine Frechheit. Ich fand das ganze Product Placement, was hier betrieben worden ist, viel zu aufdringlich. Und das ist auch was ich bei einem Wrestling-Event in dieser Form, in dieser Intensität auch bis jetzt noch nicht gehabt habe. Ich finde, dass dieser Event, der hat massiv gezeigt, wie egal WWE die Zeit, die Zuschauer in dieses Produkt stecken, dass es egal ist, weil eigentlich sind wir nur dafür da, damit wir das konsumieren, damit WWE davon Geld bekommt. Und diese Show war 3,5 Stunden lang, ohne die Kickoff-Show. Das war nochmal eine zusätzliche Stunde. Aber die war 3,5 Stunden lang und reine Matchzeit waren knapp 2 Stunden. Pack nochmal halbe, dreiviertel Stunde Entrances drauf. Das Ding hier hätte locker eine halbe bis dreiviertel Stunde kürzer sein können, ohne die ganze Werbung oder selbst mit einem gewissen Anteil von Werbung, weil selbst in den Matches war Werbung. Ich hatte es unfassbar wahnsinnig gemacht. Also es hat sich so viel Zeitverschwendung angefühlt. Das habe ich noch selten gehabt bei einer Wrestling-Show, wobei man sagen muss, dass die Matches an sich ja gar nicht mal schlecht waren. Aber das Problem war, dass das alles, was da oben drüber gelagert gewesen ist, das hat mich sehr aufgeregt. Und das musste jetzt auch gleich zu Beginn raus. Deswegen ist die Struktur des Podcasts jetzt auch schon fast hinüber. Aber da werden wir gleich auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen. Es sei denn, Kai, du möchtest jetzt an der Stelle hier noch was dazu beitragen.
Nee, wenn dann die tollen Vince McMahon-Segmente kommen, wenn wir zu Battle Royale kommen, ich glaube, da lassen wir das Ganze noch mal ein bisschen aufkochen.
Ja, unbedingt. Da kochen wir noch mal einiges auf. Oh Manometer. Ja, wir haben ja schon, bei der Kickoff-Show hatten wir doch schon Vince McMahon, der hier mit seinem Ei reinkam, oder?
Ja, genau. Und dann abgefeiert wird. Das war dann bestimmt auch, Leute, ihr feiert jetzt und ihr seid alle gefeuert. Wie letzte Woche, die 20 Leute. Also ja, das ist, du merkst aber auch so von den Reactions, wenn sonst ein Vince McMahon auch für Leihwand war, war immer so, oh krass, da ist er, der Papa. Alle sagen so, oh heftig, der Chef persönlich. Ist nicht mehr so, ne?
Ja, nicht mehr so wirklich. Also es hat natürlich auch noch so diesen Aha-Effekt, aber inzwischen ist der auch merklich abgeebbt. Da bin ich komplett bei dir. Jetzt ist er hier reingekommen und hatte ein goldenes Ei in der Hand. Das war der nächste Verweis auf Red Notice, das hat sich durch die gesamte Show gezogen. Ansonsten, was noch nennenswert vielleicht während der Kickoff-Show gewesen ist, da gab's noch mal ein Segment mit dem SmackDown-Team der Damen, wo Sasha Banks unter anderem ihre Teammitglieder noch mal vorgestellt hat und dann ist noch mal mit Shotzi aneinander geraten. Naja, keine große Überraschung. Wir hatten ein Match, was wir hier bereits besprochen haben in der Preview und das ist in die Kickoff-Show gerutscht, nämlich das Match der beiden Midcard-Champions, Damian Priest, dem US-Champion von Raw, und Shinsuke Nakamura, dem IC-Champion von SmackDown, begleitet von Rick Books. Das war dann hier auch der Kampf, den wir ja in der Kickoff-Show gesehen haben. Ja, und Kai, wir haben die neue Persona von Damian Priest angesprochen, nämlich, dass er eine ziemlich kurze Zündschnur hat. Das war auch ein prägendes Stilelement, was wir jetzt hier in diesem Kampf gesehen haben, weil Rick Books immer wieder mit Ablenkung per Gitarre und Damian Priest hat sich das ein paar Mal gefallen lassen, hat dann aber gesagt, hey, Alter, letzte Warnung, ne? Und dann gegen Ende des Matches, als es dann einen Chokehold hier von Damian Priest gegeben hat, wo Nakamura scheinbar aufgeben wollte,
hat ja, beziehungsweise aufgefadet ist.
Genau, ohnmächtig geworden ist, genau, du hast ja recht. Da hat dann der gute Rick Books nochmal die Gitarre erklingen lassen und das resultiert dann daraus, dass Damian Priest hier den Griff losgelassen hat, rausgegangen ist, Books die Gitarre abgenommen hat, die zerbrochen hat, Books damit eine drüber gezwiebelt hat mit dem einen Teil, was er noch in der Hand gehabt hat, Nakamura dann ebenfalls niedergeschlagen hat und dann war es ein DQ-Sieg für Shinsuke Nakamura und damit natürlich auch für SmackDown. Jetzt muss ich erstmal fragen, Kai, das Match an sich, das konnte man eigentlich so machen, oder?
Ich glaube sogar, also die Messlatte ist nicht hoch für diese Aussage, also nicht wundern, ne? Aber ich glaube, das war mit eins der besten Kickoff-Show-Matches dieses Jahr. Und also wie gesagt, Messlatte nicht hoch, aber für ein Kickoff-Show-Match und wenn man mal so zurückgeht, was wir in den letzten Events da hatten, ne? Das war gut. Das konnte man sich gut anschauen. Das war kein überragendes Match. Muss aber trotzdem sagen, ich mochte die Paarung. In meinem Kopf war es eine frische Paarung. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir sie schon mal irgendwo hatten. Ich finde, die haben zusammen gepasst. Die sehen sich super ähnlich. Also als wäre einer die asiatische und der andere die, was ist es? Puerto-Ricanische Version. Ja. Voneinander auch so vom, so, wenn du die Haare anguckst, wenn du die Buchsen anguckst, diese ellenlangen Beine von den beiden. Ich mochte das. Ich fand die, weil ich habe ja auch gesagt in der Preview, Nakamura immer viel Hit and Miss, je nachdem, gegen wen er kämpft. Also hier das Ding. Ich fand die beiden gut zusammen. Ich würde das sogar gerne mal unter irgendwie ernsten Gesichtspunkten sehen und nicht, ja, hier soll jeder stark aussehen, sondern die beiden gegeneinander finde ich nicht verkehrt. Und was mich komplett wundert übrigens, wie over Rick Books ist mittlerweile. Komplett nicht normal. Also ich habe mich schon bei SmackDown gewundert. Also wie die Leute ausrasten, wenn er kommt. Also ist nicht verkehrt. Sind wir mal ehrlich, ist schon ganz witzig. Ich mag die beiden zusammen. Auch hier zum Beispiel im Match, wo er dann wieder einen Gitarrenriff gespielt hat bei den Good Vibrations von Nakamura. So Sachen. Das ist ganz unterhaltsam. Natürlich nichts Besonderes. Aber auch hier dann zum Beispiel, wenn sich dann versuchen, Nakamura und Priest gegenseitig zu treten, dann wird sich geduckt, dann kommt noch der andere Fuß mit und trifft. Also weil gerade bei beiden, gut, bei Priest noch ein bisschen mehr, musst du ja erstmal 18 Meter hoch treten, bis du den Kopf triffst.
Ja.
Also ich find's nicht verkehrt. Ich mag auch, dass jetzt ein Damian Priest noch so ein bisschen mehr aggressiver ist. Wie er es ja dann hier nochmal gerade am Ende gezeigt hat, wo er dann wütend die Halle verlässt nach dem DQ. Also ich fand das das Match war besser als manche Matches auf der Maincard.
Ja, also ich bin da bei dir. Ich finde, die beiden haben eine gute Chemie zusammen. Und das hat man hier gesehen. Es war nicht alles 100% sauber, ne?
Nee,
das was nicht. Aber das ist auch nicht dramatisch, ne? Gerade da gab es ja auch so eine Aktion, wo dann Nakamura vom Seil gesprungen ist. Und Damian Priest wollte das mit dem Spin-Kick kontern. Der Kick war ein bisschen komisch gesetzt, nicht 100%. Aber hey, geschenkt. Die Intensität der beiden war da, die Chemie war da. Fand ich auch ein absolut solides Match. Und ich fand es ja auch ein bisschen bezeichnend. Aber ich habe ja gerade noch so ein bisschen gesagt, das war hier so ein Aufgabegriff. Das war ja im Prinzip der Hellsgate vom Undertaker, den er hier gezeigt hat, ne?
Also ja, aber die Beindingens war ein bisschen anders, oder nicht? Ein
bisschen.
Ja. Ein bisschen. Also, weil ich fand, der sah ein bisschen doof aus.
Ja, war schon okay. Aber finde ich keine schlechte Idee, vielleicht auch, wenn man hier dann als neuen Finisher vielleicht von Damian Priest hier etabliert. Warum nicht? Wie hat dir das am Ende gefallen? Also, wie deutest du jetzt das Ende, dass Damian Priest jetzt hier gesagt hat, nee, mir reicht's, ich nehme jetzt die Gitarre, mach die kaputt. Und dann hat er ja nicht nur die Gitarre kaputt gemacht, sondern er hat ja sowohl den Kuschelrocker Rick Books hier niedergeschlagen, sondern auch Shinsuke Nakamura.
Ja, also das ist ja das, was ich gerade schon so ein bisschen im Nebensatz schnippisch angemerkt habe. Das war dieses typische, ja, Nakamura holt er den Sieg, Damian Priest soll aber nicht schlecht aussehen. Das ist ja eine Sache, die sich durch die ganze Show zieht. Letztendlich kämpfen ja hier die Besten gegen die Besten. Deswegen kann da ja keiner wirklich unterlegen sein. Das ist dann hier auch gemerkt. Nakamura holt den Sieg. Beide waren eigentlich ganz gut. Letztendlich hätte Priest gewonnen. Aber dann durch die Intelligenz oder durch die kurze Zündschnur von dem Priest hat er eben dann doch nicht gewonnen. Ja, ne? Also, wie gesagt, Nakamura holt den Sieg. Priest ist trotzdem so, oh Mann, der ist aber gefährlich. Ja. Und beide sind weiterhin Champions. Ist okay. Ob das jetzt, ja, also, ne? Ich glaube, da wollte man einfach keinen Clean verlieren lassen.
Ich bin gespannt, ob das hier noch schlussendlich in einem echten Heel-Turn von Damien Priest resultiert. Ich finde den Charakter momentan aber relativ spannend. Also ich finde, das machen sie ganz gut, wie man ihn hier so peu à peu zumindest eine dunkle Seite, eine aggressive Seite gibt. Und da bin ich einfach neugierig drauf, wie es weitergeht. Das ist auf jeden Fall einer der spannenderen Charaktere, die wir derzeit speziell bei Raw natürlich haben.
Aber es ging trotzdem scheiße. Generisch.
Ja, ich weiß das, Mella hat doch mal gesagt, der Damien Priest erinnert sie sehr stark an Aleister Black und tatsächlich jetzt immer mehr, finde ich.
Aber, ja,
lassen wir mal so stehen. Ja. ich fand das Theme ist, aber es ist natürlich ein bisschen generisch, ja. Aber ich mag diese Pose, die er da im Entrance macht mit den ausgestreckten Händen und dem Lichtschein.
Ja, ich finde es aber doof, dass der Bogenschützen nicht mehr da ist. Das fand ich cooler.
Ja, das stimmt. Den Bogenschützen mit dem Feuernamen, ist ja generell immer geil, wenn hier Namen angezündet werden und so. Das hat ja auch eine lange Historie.
Haben wir auch bei einem Event fünfmal gesehen.
Genau das. Ja, genau. Aber auf jeden Fall, das war das Kickoff-Show-Match. Shinsuke Nakamura gewinnt hier per DQ und holt den ersten Punkt für SmackDown. Und Kai, damit kommen wir dann zur Survivor Series. Und man darf es nicht vergessen, nicht nur, dass hier Red Notice ja der Werbepartner gewesen ist, also das kann man eigentlich auch nicht vergessen, weil es so offensichtlich gewesen ist. Es war ja auch eine Show, die im Zeichen von 25 Jahren The Rock stand. Und es gab zwischendurch, das mache ich jetzt einfach mal so als einen Aufhänger hier, als eine kurze Anmoderation, es gab zwischendurch immer wieder ja so Karriere-Highlights von The Rock. Und viele haben ja auch gehofft zumindest, dass sich The Rock in irgendeiner Art und Weise mal sehen lässt, wenn schon sowas passiert, wenn sogar ein großes, gewaltiges Match wie eine Battle Royale hier zu seinen Ehren stattfindet. Aber kein The Rock.
Nee, also wir hatten dann auch noch Anmerkungen von einem Vince McMahon und von einem Roman Reigns so ein bisschen. Wir hatten sogar noch im Match gegen Biggie den Rock Bottom. Aber The Rock hat gesagt, ey, ganz ehrlich, also so ein, wenn ihr ein Video haben wollt, bucht halt bei Cameo. Aber umsonst mache ich hier gar nichts. Ja, ich fand's ein bisschen. Also, wer weiß, vielleicht taucht er jetzt bei Raw auf, kann ja auch, obwohl, ganz ehrlich, würde er bei Raw auftauchen, würden sie es ankündigen, sind wir mal ehrlich.
Der also, dreht wohl aktuell Young Rock in Australia oder sonst irgendwas, also auf jeden Fall dreht er.
Ja, aber also, es ist alles so ein bisschen quatschig, also du machst hier quasi eine Show für The Rock, sagst 25 Jahre und er taucht nicht einmal irgendwie auf, also auch nicht mal so aus der CM Punk Zeit, I bring it via Satellite, sondern I bring it einfach gar nicht.
Ja. Finde ich auch super merkwürdig. Also ob man das vorher nicht gewusst hat, ob man da anders geplant hat, ob man gedacht hat, den Zuschauern fällt es nicht auf. Ich weiß es nicht. Ich fand es hochgradig künstlich einfach. Also ja. Wir können jetzt auch sagen, übrigens, diese Episode, die widmen wir Vince McMahon, sprechen am laufenden Band mit Vince McMahon, aber der taucht halt auch nicht auf. Das ist halt eine ganz merkwürdige Art und Weise, wie man das hier präsentiert hat. Aber sei es drum, da hat man vielleicht noch auf lange Sicht was im Köcher und will vielleicht einfach den Namen The Rock hier frisch halten, will vielleicht auch seinen Werbedeal noch ein bisschen unterstreichen, aber die ganze Story hier kann man dann einfach nicht abnehmen, wenn nicht da wenigstens ein kleiner persönlicher Auftritt mit dabei gewesen wäre. Und wenn es ganz am Ende ist, nur so, hey, ich habe mir die Show hier angeschaut, war nett, jetzt macht's gut, bis zum nächsten Mal, ich habe euch im Auge oder sonst irgendwas, verstehe ich nicht. Naja, wir kommen in Richtung erstem Match. Generell, wie gesagt, sehr viel Werbung, sehr viele Trailer auch, sehr viele lange Trailer zwischendurch, die wir gesehen haben. Teilweise auch Trailer, die wo man sich fragt, warum sind die überhaupt da? Ich habe auch die Zeit mal gemessen. Also es hat knapp 10 Minuten gebraucht, bis hier wirklich die erste Glocke ertönt ist vom Intro und zum ersten Match. Und das erste Match war dann der Kampf zwischen Becky Lynch, amtierender Raw Women's Champion, und Charlotte Flair, amtierender SmackDown Women's Champion. Ja, Kai, wir haben gesagt, hier die Animositäten der beiden Charaktere, die brannten hoch. Und das hat ja Becky gleich zu Beginn klar gemacht. Und sie war auch das klare Babyface, was wir hier gesehen haben.
Ja, absolut. Was auch nicht schwer ist, weil jeder hasst Charlotte. Und das lege ich jetzt einfach mal fest. Muss aber noch sagen, zu dem Video eigentlich ein ganz cooles Fäden-Zusammenfassungs-Video-Package bekommen. Das Einzige, was komisch ist, das fand ich schon bei SmackDown komisch, dass das erstens mega identisch war mit dem, was wir bei SmackDown gesehen haben, aber auch Videorückblicke über mehrere Jahre mit Charlotte Flair sind immer schwierig, weil alle 3 Monate ein ganz neues Gesicht da ist. Aber bei dem Ding hier, ich muss ja ganz klar sagen, es ist ja bekannt, häufig bin ich nicht so der Mega-Fan von Frauenwrestling, weil mir da so ein bisschen der Wumms fehlt und manchmal ist da irgendwie so, manchmal sieht das nicht so rund aus. Aber das Match hier fand ich persönlich. Vielleicht natürlich auch, weil man so ein bisschen wissen wollte, ja, so, wie ernst ist es jetzt? Können die zusammenarbeiten? Und ich hatte da richtig Bock drauf und ich fand das sehr, sehr stark, um es direkt vorwegzunehmen. Also, wie sie angefangen haben, Becky Lynch direkt, die zurückgehalten werden musste, Charlotte Flair dann natürlich auch auf der anderen Seite perfekt arrogant, nach dem Motto, ja, komm doch her. Und die haben sich ja direkt auf die Omme gegeben. Er wurde geschlagen, dann im Ring hin und her, hart, wirklich harte Moves, nicht irgendwelche Griffe, sondern Tritte. Ich denke zum Beispiel an diesen Tritt von Becky Lynch gegen die Nase, gegen den Kopf von Charlotte, diesen Spinning-Tritt, den einen Andrade-Move, ich weiß nicht, ob er nicht geklappt hat, den Charlotte gezeigt hat, mit dem Big Boot, eigentlich in den Elbow, der hier dann aber in Big Boot mit so einer Hinterkopf-Kopfnuss geworden ist. Aber also ich fand das richtig stark, wie die hier nicht zurückgehalten haben.
Ja, du hast hier einfach Vollgas von beiden Frauen gesehen, ne? Also da wurde ja auch nicht lange verkauft. Es wurde zwar verkauft, immer wieder, aber genauso schnell ist dann die Frau zurückgekommen, die vorher im Hintertreffen gewesen ist. Und da wurde auch ordentlich zugeschlagen. Also da gab es dann die Ohrfeigen, wie du richtig gesagt hast, gab die Kicks. Das Selling an sich, also man hat so ein paar Mal eine Möglichkeit versucht gehabt, hier so eine Geschichte einzubauen. Zum Beispiel am Anfang ist Becky in den Ringpfosten gerammt worden. Da habe ich auch gedacht, oh, jetzt wird das so eine Armgeschichte hier, baut man darauf auf. Hat man nicht gemacht. Stattdessen ging es ja einfach nur darum, die beiden wollten sich hier die großen Bomben um die Ohren hauen und die beiden wollten zeigen, wer hier die bessere und die stärkere ist. Und immer wieder natürlich auch dann die Finisher-Ansätze, die haben wir schon sehr früh im Match gesehen. Da gab es dann schon sehr früh den Ansatz zum Disarm, es gab sehr früh den Ansatz zu Natural Selection beispielsweise.
Genau.
Also die Story, die haben wir hier durchgezogen. Und ich fand, das war, wie du schon richtig gesagt hast, das war ein absolut rundes Match und die Intensität hier, da können sich alle Frauen aus dem Roster wirklich eine von abschneiden. Da hat man gesehen, warum die beiden auch in der Position sind, in der sie stehen, weil die beiden solche Matches abreißen können. Das ist ein Riesenunterschied zu ganz vielen anderen Frauen, nicht nur bei WWE, sondern auch bei ganz vielen anderen Promotions. Ich fand das auch bockstark, bin ich bei dir. Ja,
also bin ich ganz klar bei dir. Also auch, ich finde es immer fies, diese Legdrops von Becky Lynch zu sehen, gerade diese Top-Rope-Dinger, weil ich mir denke, das muss so asozial wehtun, ne? Also, ja, wenn du da auf deinem Arsch landest. Aber auch, also auch diese Sachen, dann natürlich den Manhandle-Slam, den Becky Lynch zeigt, dann in Rope-Break, wo auch vielleicht diese tollen, smarten Wrestling-Fans dann denken, ah, jetzt hätte Becky ja eigentlich gewonnen, gut, dann gewinnt jetzt eben Charlotte, dann kann man sagen, Becky hätte zwar gewonnen, hat sie aber nicht, oh, knappe Kiste, sowas hatten wir dann auch. Dann gab es noch das Finisher-Clown, was anscheinend letzte Zeit beliebt ist, wenn wir auch an Hangman und den One-Winged Angel denken. Wir haben hier eine Becky, die den Figure vorzeigt. Wir haben eine Charlotte, die ihm das Armhurt zeigt. Solche Sachen. Denn es gab den Moonsault nach draußen von Charlotte, den ich auch immer extrem krass finde. Solche Sachen zum Beispiel. Und dann eben im Finish, wie ich schon angemerkt habe, im Kickoff-Show-Match auch, so ein bisschen 50-50-Booking. Charlotte macht einen Roll-Up, hält sich am Seil fest, wird eigentlich durchgehen, aber der Ref sieht's. Charlotte sagt dann hier, ich hatte doch meine Hand gar nicht am Seil. Becky rollt sich durch, Roll-Up, hält sich am Seil fest beim Two-Count. Dann geht's eben in die drei rein. Becky gewinnt. Und Charlotte sieht so ein bisschen übertölpelt aus, aber nicht schwach. Becky hat gewonnen, war die Schlauere. Ey, ich hatte damit mega viel Spaß, muss ich ganz klar sagen. Und Ich glaube sogar, das war mein Match of the Night. Damit hatte ich am meisten Spaß.
Bei mir war es ganz ähnlich, ja. Ja,
weil ich da so ein bisschen drin war. Natürlich auch, wie gesagt, dieses, ja, was ist Kayfabe, was nicht, was uns alle immer so ein bisschen interessiert, das Dirtsheet-mäßige. Also, ich fand das richtig gut.
Ja, ging mir ganz genauso. Ich fand auch das Finish hier relativ clever gewählt. Also klar, wir hatten vorher dieses Rope-Break-Finish, was du gerade schon angesprochen hast. Auch das war wichtig für die Dramaturgie. Und dann eben die Sache mit dem ja doppelten Einroller quasi. Und da fand ich so interessant, weil bei Charlotte, da hat der Ref ja ziemlich direkt in die Richtung geguckt und bei Becky hat das nicht sofort gemacht, aber Becky hat auf ihn geschaut. Also während sie oben saß quasi und Charlotte eingerollt hatte und die Schultern von Charlotte auf der Matte gewesen sind, hat sie ja runtergeguckt und hat ja nicht direkt zu Beginn ins Seil gegriffen, sondern wirklich erst bei zwei, um sich noch die letzte Hebelwirkung, muss man erstmal so zu analysieren quasi.
Zu ergaunern.
Genau, zu ergaunern. Die hat wirklich diese eine Sekunde, da war sie clever genug und das hat man dann ja auch im Kommentar ganz gut aufgegriffen, hat gesagt, ja, Becky Lynch hat Charlotte hier in ihrem eigenen Spiel geschlagen. Und da bin ich komplett da. Ich fand das ein super cleveres Finish. Ich finde auch, dass man das hier so machen konnte, weil im Endeffekt, das sind doch beides Heels und die mögen sich nicht. Und warum soll dann Becky hier auf einmal mit fairen Mitteln spielen? Warum soll die nicht auch sowas machen? Ne? Und fand ich total cool. Hat mir super gut gefallen, das Match. Da war eine tolle Intensität drin. Auch die Sache mit dem Figure 4 fand ich halt auch cool, auch wenn der nicht richtig angesetzt gewesen ist. Das war ja so ein bisschen fummelig, weil er so nie war. Und auch, dass dann Becky am Ende ja noch mal Charlotte hinterhergeschrien hat, so, hey, komm, ne, geh doch zurück zu deinem Vater und solche Sachen. Ich fand, das war ein richtig gutes Match und das war ein sehr, sehr starker Auftakt hier für die Survivor Series. Und da hatte ich noch wirklich richtig große Hoffnung. Ich dachte, Mensch, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das hier ein absolutes Brett. Also, da muss man sagen, Hut ab vor den beiden hier.
Ja, das Problem ist, ich habe mir dann gedacht, weil hier nach, um direkt den Übergang zu finden, kommen wir ja direkt zum 5-on-5-Match der Männer. Und dann habe ich mir gedacht, komisch, weil jetzt sind eigentlich direkt die beiden Matches, auf die ich am meisten Bock habe, weg. Also ja, Roman gegen Big E, natürlich Main Event. Übrigens war es ja auch hier so, dass man anscheinend getauscht hat. Es war ja erst geplant, dass Roman gegen Big E eröffnet und Charlotte gegen Becky Main Event ist. Hat man aber noch kurz vorher getauscht übrigens. Aber trotzdem war es dann die Sache, Becky Charlotte, habe ich Bock drauf, ist weg. Hier ist auch das 5-on-5 der Männer, wo ich jetzt nicht mega Bock auf die Fehde habe, aber mir denke, ja, das ist meistens witzig. Und, ja, weiß ich nicht. Also, ich fand dann die Match-Ansetzung komisch. Also Reihenfolge, nicht Ansetzung.
Ja, ich habe mich auch gewundert, dass hier das Elimination-Match der Männer schon kommt. Aber erstmal, bevor das kam, kam ja vor allem auch noch hier das Best-of von Drew McIntyre.
Ja, das Witzige war, also Maddie und ich saßen dann davor und haben uns gedacht, ey, cool, vielleicht so eine 24-Doku über McIntyre, so eine neue oder sowas. Hätte ich sogar Bock drauf, würde ich mir anschauen. Sind immer gut gemacht. Aber es war einfach, also weil ich dachte dann, der Trailer kommt und dann jetzt irgendwie, weiß ich nicht, WWE 24 Drew McIntyre. Nächste Woche Mittwoch 2030. Aber es war nur ein Drew McIntyre-Trailer. Für nix, außer für Drew McIntyre.
Also generell die Abstände zwischen den Matches, riesig. Also wir hatten hier dazwischen noch ein Interview, wir hatten noch das Video von The Rock nochmal zu seinem Debüt von der Survivor Series 96, dann nochmal Drew McIntyres Reise bis hierhin, dann nochmal Werbung für NXT Wargames, Takeover gibt's ja nicht mehr, und dann ging's erst los. Und dann hattest du nochmal diese ganzen Entrances. Also das war ja auch, also da hast du allein schon mal fast eine Viertelstunde da gesessen, da hast du gewartet, bis alle im Ring sind. Also das ist mir so viel Zeitarbeit, wie hier betrieben worden ist. Das ist schon heftig. Auf jeden Fall, das nächste Match auf der Card ist das Survivor Series Elimination Match zwischen Team Raw und Team SmackDown. Auf Seiten von Team Raw stehen Seth Rollins, Bobby Lashley, Finn Balor, Kevin Owens und Austin Theory. Bei Team SmackDown sind dabei Drew McIntyre, Jeff Hardy, King, Xavier Woods, Sheamus, der ja noch bei SmackDown mit dazugekommen ist, und Happy Corbin, begleitet von Madcap Moss.
So. Rollins, aber auch immer so ein bisschen kurz davor, Far Cry-Bösewicht zu seinem nächsten Teil, und anscheinend auch hier für sein Outfit Elmo umgebracht.
hatte nicht Becky letztens so ein Plüschding an, und ich habe mich gefragt, ob er einfach ihre Jacke erlegt hat.
Wie kann auch sein. Hat er da ein bisschen mal rausgeschnibbelt.
Ja, genau. Aber das habe ich dir nämlich auch geschrieben. Also jetzt hier war es noch nicht so, aber gerade bei dem Elimination-Match der Damen war es ganz extrem, dass man versucht hat, die Farbe der jeweiligen Brand quasi in die Outfits einzuarbeiten. Das hat man hier bei den Männern mal so gemacht. Bei den Damen war es eindeutiger. Und da muss ich mal sagen, das hat mir wesentlich besser gefallen als noch in den vergangenen Jahren, wo wir sehr oft die T-Shirts, diese Leibchen gehabt haben. Das hat mir gar nicht gefallen, wie wir es ja auch in der Battle Royale zum Beispiel gesehen haben. Also da war ich, muss ich ganz ehrlich sagen, so rein von der Optik her war ich schon mal sehr zufrieden damit, dass wir die alle in ihren gewohnten Outfits sehen und nicht alle so ein blödes T-Shirt anhaben.
Ja, ne? Also finde ich nachvollziehbar. Ich finde aber trotzdem, dass man wenigstens, wenn man für SmackDown Raw kämpft, dann sich irgendwas Blaues oder Rotes anziehen kann.
Ja, yeah, habe ich mir auch gedacht, aber bei Raw war es ja schon ein bisschen mehr. Also Rollins hatte ein bisschen Rot gehabt, Lashley hatte eine rote Butze an, Bella hatte rote Streifen auf der Hose, Owens rotes T-Shirt, ne, T-Shirt-Catcher. Also bei einigen war es so, bei anderen war es nicht. Deswegen, ich fand es auch ein bisschen schade, dass man es nicht durchgezogen hat. Bei den Damen hat man es besser gemacht, bin ich aber bei dir, ja. Stichwort Kevin Owens. Kevin Owens hat gleich zu Beginn keinen Bock mehr gehabt, hat sich kurz mit Seth Rollins angelegt und ist dann gegangen und hat gesagt, hier, wenn ihr wollt, dass ich so ein Scumbag, so ein Lowlife, also so ein Abschaum, ne, sein soll, dann kann ich das beste Lowlife sein, was es gibt. Tja, da war er weg, Kai.
Da war er weg. Wir hatten ja schon in der Preview ein bisschen spekuliert, wer macht es, irgendjemand wird sein Team im Stich lassen, rausgehen. Chancen waren, glaube ich, relativ gut bei Seth Rollins und Kevin Owens. Ja, Kevin Owens wurde es. Ist halt so. Also ich denke mal, wird bei Raw aufgegriffen, dann vielleicht gerät dann aber mit Rollins aneinander, dass dann Rollins sagt, hier, guck mal, du gehst raus, ich bin ja das Soul Survivor, ich brauch dich nicht, du kannst nix. Und dann fäden sie gegeneinander. Hätte ich nichts gegen, meine Güte. Aber dieser Walkout hier war so ein bisschen, ja, hat man mit gerechnet, fand ich.
Ich find's komisch. Also ich kann mir Seth Rollins und Kevin Owens jetzt nicht im Team, also nicht im Team, sondern auch in der Fehde gegeneinander richtig vorstellen, weil das sind beides Heels. Also warum sollen die jetzt gegeneinander fäden so richtig? Und Seth Rollins hat oben dran hier gewonnen. Der kann, wie du gerade gesagt hast, kann sagen, ja, ich bin eh besser als du. Lern du erstmal, wie man richtig böse ist. Und dann treffen wir uns wieder mal.
Also ach, warte, nicht als mir fällt ja gerade ein, es gab ja noch was Unwichtiges wie, Seth Rollins ist ja Number One Contender.
Das auch noch, ja.
Ach ja. Ja gut, dann. Kevin Owens wird vielleicht jetzt einfach immer weggehen irgendwo.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man da gleich sehr früh im Match eine Unterzahl-Situation für Team Raw natürlich, die dann hier noch mit 4 Leuten vertreten gewesen ist. Ja, und das hat man dann ja auch gleich so ein bisschen genutzt. Aber da wurde ja gleich zu Beginn relativ viel durchgewechselt. Es wurden einzelne Gegner bearbeitet. Es wurde wieder zurückgewechselt. Hier war gleich zu Beginn zumindest ordentlich Tempo drin.
Ich glaube, es gab auch, also zumindest wirkt es auf mich wie so ein Willkommen für Austin Theory, wo aber von jedem ordentlich gechoppt werden durfte. Da wurde dann durfte nochmal der Sheamus und Corbin auch nochmal und Drew McIntyre. Und wir halten nicht fest und es wird ordentlich auf die Brust gezimmert. Das wirkte ein bisschen alte Schule. Fand ich jetzt aber nicht verkehrt. Ich muss sowieso sagen, dass ich es komisch fand, weil wir gehen ja auch immer davon aus, ja, wie ist denn so die Heel- und Face-Verteilung? Ich finde, SmackDown hat gerade am Anfang, egal wer mit wem getaggt hat, relativ gut als Team zusammengearbeitet.
Ja. Das war ja auch so ein bisschen die Geschichte hier, ne? Dass Raw ziemlich zerstritten ist, eigentlich zu große Egos hat und SmackDown, die haben zusammengearbeitet. Ich meine, selbst Sheamus und Jeff Hardy, die sich ja noch vor einiger Zeit noch in Bars geprügelt haben und sich gegenseitig überfahren haben, da gab's ja auch noch die Geschichte, ne? Und die haben hinterher ja auch zusammengearbeitet, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ja, hier war dann der Erste, der bei Team SmackDown dann die Segel streichen musste, war Happy Corbin, der vorher natürlich noch seinen Deep Six zeigen durfte. Das sah wie immer sehr schön aus. Danach gab immer wieder Eingriffe. Es war ja ganz, ganz wildes Durcheinander. Die war auch keine klare Geschichte erkennbar. Xavier Woods war der Nächste, der rausgegangen ist quasi hier. Durch Lashley wurde er eliminiert. Auch die beiden ja mit einer längeren Geschichte zusammen, auch deutlich dann per Hurtlock gewonnen. Du hast gerade Austin Theory angesprochen. Ich finde auch, dass der, für den war das hier eine durchaus wichtiges Match, oder? Also der hat ja dann nicht nur lange durchgehalten, aber der hat ja auch durchaus hier seine Akzente setzen können.
Ja, auf jeden Fall. Also der konnte ja auch immer wieder reinkommen, so ein bisschen auch, wenn er dann eingesteckt hat oder wenn er dann ins Hintertreffen geraten ist, so ein bisschen rausgrinsen und haha, war ja alles Spaß und gar nicht so gemeint. Dann aber trotzdem auch ganz coole Aktionen zeigen. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Dropkick, den er gegen Sheamus war es, glaube ich, gezeigt hat. Also, ich fand den hier gar nicht so verkehrt.
Ja, kann ich auch mitleben. Aber man hat natürlich auch die ganze Zeit immer damit gespielt, dass ja auch irgendwann die großen Jungs hier, Drew McIntyre und Bobby Lashley, aufeinandertreffen müssten. Und das ist ja dann auch nach der Eliminierung von King Woods, ist das ja dann auch passiert. Dann treffen die beiden hier aufeinander und der alte Hass-Kai, der lodert wieder auf.
Genau, die kennen sich ja, haben ja gefühlt 80 Milliarden Mal gegeneinander gekämpft, kloppen sich draußen hin und her und klar, ich sag mal so, inner Wut, man kennt es, vergisst die Zeit. Man ist zu spät dran, zack, bumm, ist der Ref schon bei 10, auf einmal sind beide ausgezählt. Und ich glaube, da haben wir beide auch, wenn wir so auf unsere Predictions geguckt haben, uns gedacht, ja, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, Drew McIntyre holt das Moped nach Hause, aber nix, die kloppen sich, beide werden ausgezählt, Lashley sauer, Drew McIntyre sauer, gibt noch den Glasgow Kiss an Seth Rollins, der noch ein bisschen provoziert, und raus waren sie.
Ja. Fand ich auch so ein bisschen lahm, muss ich leider sagen. Also ich fand, das war jetzt auch nicht so dramatisch inszeniert, dass man das so machen musste. Plus dann eben auch noch in Zusammenhang damit, dass Kevin Owens ja auch schon quasi disqualifiziert worden ist, ausgezählt worden ist, das war für mich alles ein bisschen zu viel DQ-Finish hier auf einmal.
Ist was aber, bei dir? Ist aber immer Schema F, um die großen Brummer rauszuholen, ne?
Ja.
Also, das ist ganz häufig so, oh ja, das sind die Gefährlichen, dann kloppen sich draußen, einer wird durch den Tisch geworfen, gespeert oder, also, das hast du gefühlt jedes Jahr.
Ja, aber ich fand's hier so kompakt aufeinander gepresst, irgendwie auch mit der Geschichte von Kevin Owens. Kickoff-Showmatch hat man auch ein DQ. Also das war mir alles so ein bisschen zu vage, zu unklar. Das hat mich hier schon gestört, dass das so in so einer großen Aufeinanderfolge wirklich alles passiert ist. Also Becky gegen Charlotte war jetzt ja auch nicht so klar in dem Sinne, weil mit Eingriff in die Seile und so. Das hat mich einfach so in der Masse hier ein bisschen gestört. Und ich habe mir gedacht, boah, Leute, ey, warum? Mach's doch irgendwie anders. Oder lass dir wenigstens einen richtig großen Bump nehmen. Irgendwas Spektakuläres. Aber die haben sich einfach nur in den Zuschauer gekloppt. Und dann so, ach, Mist, oh, ich schaff's jetzt nicht mehr zurück.
Zeit vergessen, oh, schade.
Ja, genau.
Naja, das ist mal ein bisschen blöd. Auf jeden Fall, dann wie gesagt, Lashley und McIntyre raus. Es steht 3-2 für Raw. Dann aber gibt's noch mal ein bisschen hin und her. Wie gesagt, den Glasgow Kiss gegen Rollins. Hat aber nicht geholfen. Rollins kam raus nach dem Cover. Und dann letztendlich, nach ein bisschen hin und her, gab's dann den Bro-Kick von Sheamus gegen Finn Balor, der eigentlich auch ganz schön gesessen hat und dann umfällt wie nasser Sack. Und dann steht's 2-2.
Genau, ja. Also ich finde auch jetzt hier hat das Match eine ganz gute Geschwindigkeit aufgenommen. Also das war jetzt wrestlerisch, aber das alles gut. Dramatik ging so. Wie gesagt, mir hat diese Double Elimination nicht gefallen, aber da war zumindest ein guter Flow drin. Und dann haben wir ja auf der einen Seite ja hier Sheamus und Jeff Hardy und auf der anderen Seite Austin Theory und Seth Rollins. Und wenn wir uns mal zurückerinnern, Seth Rollins und Austin Theory, die hatten ja mal was miteinander, ne? Damals als noch hier
für so eine Woche.
Ja, die haben sich schon mal die Hand gegeben im TV. Und Jeff Hardy und Sheamus ja eben auch, wie ich gerade schon angesprochen hatte. Ne? Die mögen sich aber eigentlich überhaupt nicht. Aber trotzdem haben wir dann ja so eine Art Tag-Team-Match hier bekommen, bis zum gewissen Grade. Sogar so dieses, ich habe gerade vergessen, wie das heißt, aber dieses Trommeln auf den Brüsten, das hatte so einen komischen Namen. Ich vergesse es.
Ten Beats of the Irgendwas.
Ja, genau. Dass sie das dann beide quasi simultan gemacht haben. So, hey, wir sind ein super gutes Team.
Ja, davor, und dann am Ende. Davor gab es noch den Poetry in Motion, wo sich dann
genau. Also,
der jetzt nicht mehr so aussah wie früher, sondern Jeff Hardy springt und macht einen Splash.
Ja. Also, ja. Die Zeiten der Sidekicks sind vorbei,
weißt genau, du. Genau, aber das fand ich schon ganz witzig, die beiden dann zusammen.
Ja, das hat mir auch gut gefallen. Das hat auch der Dynamik im Match gut getan. Und auch, dass du geglaubt hast, oh ja, vielleicht klappt es ja doch irgendwie, dass hier Jeff Hardy und Sheamus das Ding gewinnen, weil die auf irgendeinem Grund waren die plötzlich Babyface.
Hm? Ja.
So ein bisschen. Ja, so ein bisschen.
Jeff Hardy war dabei, ne? Also. Du hast auch hier wieder gemerkt, also generell auch, wenn du jetzt dir die Entrances anguckst, Jeff Hardy hat mit die größte Reaction gezogen, ne?
Das ist auch echt kurios, oder?
Ja, nee, das ist Jeff Hardy, das beste Wrestler der Welt. Ja, das ist schon ganz komisch. Aber um wieder zum Match zu kommen, nachdem wir da die schönen Tag-Team-Aktionen hatten von Jeff Hardy und Matt Hardy, ach, und nee, nicht Matt Hardy, der ist ganz woanders, Big Money Matt.
Kann man schon mal verwechseln.
Ja, sehen sich ja so ähnlich.
Genau.
Nee, von Jeff Hardy und Sheamus ist es dann eben so, dass dann Theory und Sheamus im Ring sind. Theory rollt Sheamus ein, packt noch ein bisschen eine Buchse, heelisch wie er ist, 1-2-3 und das war's. Es steht 2-1, Rollins und Theory gegen Jeff Hardy. Und Sheamus, bisschen sauer, ne?
Genau, Sheamus ein bisschen sauer, haut dann erstmal noch Austin Theory rum und gibt's auch eine kurze Diskussion noch mit Jeff und ja, dann haut er den auch noch um. Also nichts mit Babyface Sheamus, sondern auch hier weiterhin der Böse unterwegs. Und dann kommt eigentlich das, was wir, weiß ich gar nicht, ob wir uns das erwartet hatten, aber wir haben zumindest jetzt hier ein ganz klares Babyface mit Jeff Hardy, der in einer Art Handicap-Match gegen Austin Theory und Seth Rollins antritt. Und also ich kann da, das Schlimme ist, also eigentlich sagen, würde ich jetzt sagen, ja, so Jeff Hardy, der ist ja eigentlich schon, der ist schon ein bisschen drüber und eigentlich sollte jetzt hier Austin Theory das Ding gewinnen und hier seinen Moment bekommen, aber er wird relativ klar eliminiert, aber ich muss sagen, gerade so für die Dramatik, das hat am Ende gut funktioniert, also man war dann doch dabei und die Geschichte, die hier erzählt worden ist, die hat schon emotionalisiert, oder wie hast du es hier gesehen?
Ja, natürlich, also ich muss ja sagen, als dann Jeff Hardy der alleine gekämpft hat, dann war einmal ganz kurz in mir dieser Podcast-Kai, der sich dann denkt, ja, aber warum sollte jetzt auch ein Jeff Hardy Soul, also was bringt dem das jetzt hier Soul Survivor zu sein für SmackDown? Und dann habe ich mal gedacht, halt die Schnauze, Kai, ist doch scheißegal. So, guck doch einfach. So analysier mal nicht, hab einfach Spaß. Und Und muss natürlich auch sagen, um nochmal auf unser Headlock-Tippspiel zu verweisen, hab mir auch gedacht, komm Jeff Hardy, oh, eine muss er noch pinnen, weil ich habe nämlich getippt, dass es 9 Eliminations gibt im Männer-Match. Und die Bonuspunkte wollte ich haben. Das war mir ganz wichtig, wenn ich schon die anderen Sachen verkacke. Und das war dann ja auch so, dass sich Jeff Hardy noch ein bisschen durchsetzt. Es sollte ja die Double-Team-Aktion geben vom Top-Rope. Der Jeff kämpft sich dann durch gegen Rollins und gegen Theory. Theory fällt dann perfekt auf die Matte. Es gibt die Swanton Bomb. 1, 2, 3. Ich habe gedacht, nice, den Tipp habe ich schon mal im Sack. Aber dann setzt sich dann natürlich noch Rollins durch gegen Jeff Hardy ohne Problem. Es sollte, glaube ich, auch da die Swanton Bomb geben. Beine werden angezogen auf den Rücken. Curbstomp waren es, glaube ich.
Jo.
Und dann war es 1, 2, 3, wenn ich mich nicht täusche.
Ja. Nein, vollkommen richtig. Jeff hat noch vorher versucht, hier hat noch den Twist of Fate vorher gezeigt und danach sollte Swanton Bomb kommen. Rollins zieht die Beine an, landet Jeff Hardy auf den Knien, sehr schmerzhaft, und dann ist das Ding hier gelaufen. Also eine gute Schlussphase. Kann man jetzt über Jeff Hardy sagen, was man möchte, aber der hat hier super funktioniert. Die Crowd war dabei, auch die war echt dabei, das muss man sagen. Also das hat man gemerkt, dass da mitgefiebert worden ist, weil auch hier bei der Survivor Series wurde wieder ordentlich am Mischpult gedreht, damit da auch ja die richtigen Effekte zu hören gewesen sind. Aber das war ein gutes Finish, was man hier gehabt hat, zu einem, ich würde mal sagen, solide bis guten Männer-Elimination-Tag-Match, oder?
Ja, definitiv. Also auch dann Rollins, der jetzt mal ein bisschen wieder so auf so einer Siegeswelle schwimmt.
Ja.
Was auch nicht verkehrt ist.
So ist das. So, und jetzt geht's hier dann weiter.
Aber warte ganz kurz, muss trotzdem sagen, also, das klingt also komische Aussage, pass auf. Ich hatte eigentlich keine Erwartung an das Match, außer dass ich sage, ich will unterhalten werden. Ich wurde unterhalten, ist aber trotzdem kein Match, was ich mir irgendwann noch einmal anschauen werde. Weil dafür
war es nicht gut genug.
Genau, dafür war es auch nicht besonders genug.
Ja, bin ich bei dir. Und dafür hat es gerade in der Anfangsphase, finde ich, auch so nicht so richtig gezündet. Für mich hat das Match erst so wirklich ab der Mitte oder gegen Ende richtig Fahrt aufgenommen und dann hat es richtig Spaß gemacht. Der Anfang war ein bisschen zäh, auch gerade diese Eliminierung von Lashley und McIntyre hat mir da gar nicht geschmeckt. Gegen Ende wurde es dann deutlich besser und dann hat es auch gezündet in meinen Augen.
Ja, das sehe ich auch so.
Weiter geht's. Da gibt's das Video mit dem guten Vince McMahon, der hier mit einer Limousine und einem goldenen Ei ankommt und alle Superstars stehen da und machen, oh, es gibt den nächsten The Rock-Clip und wir sehen einen Security-Menschen, der hier bei Mr. McMahon vor der Tür steht. Roman Reigns kommt an, guckt den Security-Menschen böse an und der Security-Mensch geht weg. Ja, Kai. Und dann gibt's hier die Enthüllung des großen Geheimnisses. Was ist das hier? Das ist nämlich das Ei der Kleopatra.
Das echte.
Nicht die Requisite.
Genau, die sie im Film verwendet haben, sondern das echte Ding, was The Rock ihm geschenkt hat. Netterweise. Ja. Aber trotzdem, er schafft es, ein Ei zu verschenken für 100 Millionen. Aber nicht mal ein fitzeliges Video aufzunehmen. Aber gut, muss ja jeder selber wissen. Ich fand's, also, das war so ein 50-50-Ding. Ich fand's über weite Strecken kacke, aber auch ein paar Sachen waren witzig. Zum einen, Vince McMahon, wenn er steht, sagt so, oh, hier, guck mal, das Ei, so wie so der letzte Influencer, der irgendeine Scheiße bewerben will. Das fand ich ein bisschen doof. Muss auch sagen, Vince McMahon mittlerweile unfassbar schwer zu verstehen.
Ja.
Also, was der sich da in seinen nicht vorhandenen Bart nuschelt, heftig. Was ich da natürlich mochte, wo er sagt, hier, guck mal, das Ei, oh, 10 Millionen, ach, 100, sorry.
100.
100 Millionen wert. Und Roman da sitzt und sich denkt, Junge, das ist mir Laterne. Und dann irgendwie nur sowas sagt beim Rausgehen wie, merke ich mir dann für die nächsten Vertragsverhandlungen.
Er hat gesagt, das ist fast so viel wie mein nächster Vertrag.
Ah, okay, gut. Das fand ich dann ganz witzig.
Ja.
Aber sonst komisch, um das moderne Wort zu verwenden, bisschen cringe und wieder unnötig viel Werbung.
Ja, weil das ist natürlich auch ein Verweis auf Red Notice. Ich glaube, da gibt's drei von diesen Dingern. Ich habe den Film noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Aber der Verweis war eindeutig. Und auch dieser kleine Schrein, den man da hat, der kleine Glaskasten, auf den wurde entsprechend verwiesen. Ich bin bei dir. Ich fand dieses Ende, wo Roman dann gesagt hat, ja, das ist ja fast so viel wie mein nächster Vertrag. Das ist ja auch so ein Verweis darauf, dass ja zuletzt die Gehälter quasi öffentlich gemacht worden sind, wo ja dann auch natürlich auch Leute gesagt haben, ah, Roman Reigns, der verdient viel zu viel. Und da ist natürlich dann auch hier so ein schöner kleiner Tritt in Richtung Dirt Sheets irgendwie. Das fand ich ganz witzig. Aber, naja. So. Kommen wir zur zum nächsten Match. Das ist die 25-Mann-Battle-Royal in Ehren an The Rock.
Ich dachte erst, es wäre in Ehren an Pizza Hut.
Ja.
Weil wir auch eigentlich hier wieder ein sehr schönes Sponsoring haben. Natürlich, also die ganzen Zampanos stehen schon im Regen. Sami Zayn kommt raus, wo ich es auch super finde, dass seine Theme geändert wurde. Auch da nochmal Daumen hoch von mir. Weil das alte Theme hatte ja gar keinen Wiedererkennungswert und mochte ja auch keiner. Dann kommt noch ein Ricochet, kommt noch raus. AJ ist noch da mit Omis. Und die Street Profits, die Pizza mitbringen. Denn der Rubel muss rollen, Geld muss verdient werden. Deswegen, Red Notice-Werbung reicht nicht. Wir machen noch schön Werbung für Pizza Hut, oder?
Ja, und das bis ins Match hinein. Das, da muss man auch mal sagen. Also da stand ja dann so ein ganzer Stapel Pizzakartons, stand da ja draußen rum. Und der wurde ja dann auch später von R-Truth noch mit eingebunden. Und dann, da muss der dicke Pizza essen, ne? Der ja. Otis, der kann da nicht widerstehen, ne? Der, das muss so sein, das ist der dickste im Ring hier. Der isst natürlich die Pizza, wenn sie ihm angeboten wird.
Fand ich trotzdem witzig.
Ich fand das Match ganz schlimm. Ja, und natürlich. Wenn The Rock tot wäre, würde er sich im Grabe rumdrehen.
Nee, ich meinte auch nur, dass ich es witzig fand, weil das waren wieder Erinnerung an unseren alten Otis, an den witzigen Otis. Nicht an den scheiß Otis. Nee, aber natürlich ist es halt, wie du sagst, das ist Quatsch. Das ist ganz frech. Da wird einfach nur Werbung gemacht für irgendeinen Scheiß. Da, also, ne? Das war Müll. Es gab auch ein paar ganz coole Sachen im Match, aber ich weiß ja nicht, wie lange das Match ging, dass man sich die Zeit dann nimmt, um irgendwie 10 Minuten 30 zu verschwenden, plus Entrances, lass es dann irgendwie 20 Minuten sein, vielleicht sogar noch mit hin und her alles, für ein riesiges Product Placement, finde ich schon assi.
Ich fand das super frech und ich habe es eingangs schon erwähnt, das ist halt so ein Time-Waster, es ist einfach pure Respektlosigkeit den Zuschauern gegenüber, hier 10 Minuten Werbung zu machen, am laufenden Band. Und du kannst, es ist so unfassbar dreist und frech, hier sowas einzubauen. Das war ja noch nicht mal originell, sondern es war einfach nur dumm dreist, was man hier gemacht hat. Und man schaut sich das an und denkt sich, ja, cool, also mach doch so einen Dollar-Ticker rechts lang, dass man auch sehen kann, wie viel man damit pro Minute hier verdient hat. Klar, man hat dann noch Omis gehabt, der hier ordentlich aufgeräumt hat. Man hat AJ Styles gehabt, der sich hier vermeintlich als super clever rausgestellt hat, weil er ja längere Zeit außerhalb des Rings gewesen ist. Wir haben einen Sami Zayn gehabt, der eigentlich der Kluge gewesen ist, der gesagt hat, hier, lass uns doch zusammentun.
Das regt mich ja am meisten auf, dass hier so eine Survivor Series Brand Supremacy Scheiße ist. Aber also die tragen sogar farbige T-Shirts und es ist komplett Jacke. Also, ja, das ist, da schmeißt Raw raus, SmackDown schmeißt SmackDown raus, interessiert keinen Schwanz, wer wie irgendwo ist. Und Sami Zayn sagt dann noch, Leute, wir sind SmackDown. Klar, natürlich war es wieder Sami Zayn, haha, Hauptsache mein eigener Vorteil. Wenn er mich gedacht hat, ist dann alle gedacht. Aber das ist doch scheiße. Also, sowas, das hatte keinen Sinn. Das war alles dumm.
Ja, man muss aber fairerweise sagen, man hat das vorher nicht als Battle Royale um Brand Supremacy angekündigt, sondern es ging tatsächlich dann darum, dass es ein Mann wird hier gewinnen und das Teil hier nach Hause fahren.
Ja,
das habe ich auch tatsächlich. Ja, aber innerhalb des Konstrukts dieser gesamten Show macht das natürlich gar keinen Sinn. Ja,
grade, so oder so. Wenn auch alle die Shirts tragen.
Ja.
Also.
Weil ich habe da halt auch gesessen, so, ey, warum attackiert ihr? Warum wirft denn jetzt auf einmal Omis hier jemanden von Raw raus? Ich hab's auch nicht verstanden im ersten Moment. Aber die Kommentatoren zum Glück auch nicht. Das heißt, da war allgemeine Ratlosigkeit. Sami Zayn natürlich sah wie immer aus wie ein Depp. Der hat versucht, seinen Mann zu ein, das hat nicht funktioniert. Ist dann selber rausgeworfen worden. Das ist so eine Geschichte. Ganz witzig war natürlich dann der Abschluss, wie hier dann ein AJ Styles rausgeschmissen worden ist mit Commander Aziz, wo Aziz ihn dann am Arm festgehalten hat und ja, wurde Tauziehen mit AJ Styles gespielt und ja, dann ist er doch schlussendlich rausgefallen. Das fand ich ganz witzig, so vom Anblick her, aber ansonsten war das halt.
Ja, also ganz ehrlich, also ein Omis kannst du auch in so einem Match da kommen, dann machst du ihn halt, dann ist er da der Gefährliche, der sie alle umhaut. Der wird auch im Rumble so einen Spot bekommen. Also, oh, da kommt der große Omis und das ist ganz gefährlich.
Das war auch okay.
Ja, also wollte gerade sagen, ich fand das auch nicht verkehrt. Ich finde, das passt auch. Und ich finde auch trotzdem, auch wenn Chris ihn ja auf den Tod hasst, ich finde auch, ein Omis bewegt sich immer noch besser als ein Commander Aziz zum Beispiel, ne? Also, der ist in dieser Big-Man-Rolle noch ein bisschen krasser. Ein Omis, da passiert auch mittlerweile im Gesicht mal so ein bisschen mehr. Also, auch wenn natürlich 80% böse geguckt wird. Aber ich bleib dabei, ich finde, er profitiert immer noch von dieser AJ Styles Tech-Team-Geschichte, auch wenn ich mir trotzdem denke, Leute, der AJ hat nicht mehr viel auf dem Tacho, ne? Also, können wir noch einmal vielleicht einen Singles-Run haben? Bitte?
Nein, also, dass man hier sowas machen kann, das ist schon in Ordnung. Dass man dieses Match dann wirklich auf die Main-Card packt und stattdessen das wirklich gute Match zwischen Damian Priest und Shinsuke Nakamura woanders hinpackt. Dafür haben wir jetzt hier eine halbe Stunde Werbung mit sehr viel Entrances noch geschmückt obendrein. Da habe ich eher meine Probleme mit. Dass man hier Omis entsprechend in Position bringt, kann ich auch mit leben. Und das war dann auch okay, auch dass er dann am Ende dann Ricochet rausgeschmissen hat im hohen Bogen. Auch das ist vollkommen okay. Aber mich hat dieses Product Placement hier absolut genervt. Und dann ging das ja auch noch im Anschluss weiter, wo dann AJ Styles sich unbedingt noch so ein Stück Pizza holen musste für Omis. Und dann kommt Montez Ford an und haut dann Styles weg und klaut sich selbst die Pizza und wirft die dann ins Publikum.
Ey, wie weit ist denn diese Pizza geflogen? Also,
das ist die einzige Frage, die du dir stellst.
Das fand ich echt krass. Also, weil, wenn ich so ein Stück Pizza werfe, ne? Also, ich glaube nicht, dass das so weit fliegt. Der hat das ja perfekt geschabbelt.
Ich frage mich, ob die Pizza einfach alt gewesen ist und deswegen so trocken gewesen ist.
So richtig steinig. So, zack.
Genau.
Hat vielleicht einen Tod geworfen in der Crowd. Ja. So steckt seitlich im Kopf drin dann. Ja, nee, also das war scheiße. Also, ne, wie gesagt, von mir aus, dann gibt doch Omis hier den, in Anführungsstrichen, großen Sieg. Aber nee, am Ende ist es dann trotzdem noch, die Street Profits sind da, deren Musik geht an, das zeigt, guck mal hier, wir haben Pizza Hut Kartons. Übrigens, Pizza Hut ist unser Sponsor. Tschüss.
Ja. Hat mich super genervt. Ich kann es dir nicht anders sagen. Es hat mich super genervt und hat mich auch hier in dem Moment absolut aus der Show rausgenommen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich gucke nur Werbung. Also hier Vince McMahon mit dem Ei von Red Notice. Hier noch ein Werbespot. Da noch dies, da noch jenes. Da noch eine Show, da noch Pizza Hut. Ach übrigens, ach ja, The Rock, 25 Jahre, juhu. Ach ja, Pizza Hut. Sorry, das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel und das ist unsere Lebenszeit, die hier dafür draufgegangen ist. Für ein Produkt, was wir schon bezahlt haben. Und dann kriegen wir hier mehr Werbung als bei, ich weiß nicht was. Also kriege ich halt echt die Krise. Ich finde das echt unfassbar, wie sehr man hier einfach auf seine Zuschauer einen draufsetzt und deren Zeit verbrät. Einfach um noch mehr Profit aus dem ganzen Ding rauszuholen. Ärgert mich unfassbar. So. Kommen wir zum nächsten Match. Nein, mich ärgert das wirklich. Und weil das nimmt mir doch den Spaß auch am Wrestling. Das raubt doch auch den Fokus von dem eigentlichen Produkt hin zu einer Werbeshow. Und das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht der Sinn so einer Veranstaltung sein, dass du hier einfach in der Midcard einfach mal 20 Minuten verschwendest für ein weiteres Commercial, was natürlich mehr Geld bringt als alle Network-Abos zusammen wahrscheinlich. Aber nervt mich. Unfassbar. Unfassbar. Kommen wir zum nächsten Match. Es ist das Match der Tag Team Champions. Auf der einen Seite haben wir die amtierenden Raw Tag Team Champions, RK-Bro, Randy Orton und Riddle, die jetzt auch, wie ich finde, einen ganz furchtbaren Remix haben. Und auf der anderen Seite haben wir die Usos, die Tag Team Champions von SmackDown. Ja, was soll ich sagen, ne? Wir haben hier ein relativ standardisiertes Tag Team Match, was eigentlich ganz gut funktioniert hat, wobei Team RK-Bro vor allem der gute Riddle hier einen Großteil der Arbeit erledigt hat. Der hat mich gleich mehrmals hier die Isolationsphasen überstehen müssen. Und was man dann sagen muss, natürlich hat man hier auch so ein bisschen damit gespielt. Ne, wer ist das eingespieltere Tag-Team? Wer funktioniert besser? Da haben sich die Usos besser angestellt. Aber dann am Ende war es dann doch Team RK Bro, die das Ding hier gewinnen konnten. Da sollte nämlich Riddle den Big Splash abbekommen. Randy Orton vorher eingetaggt, kommt rein und zeigt dann den RKO out of nowhere gegen Jimmy Uso, der gerade den Splash springen möchte auf Riddle und den auch so halb trifft. Aber auch mal wieder so ein typischer RKO, den wir hier gesehen haben aus einer Aktion heraus. Das war cool. Kai, ich habe das jetzt gerade so ein bisschen abgetan als relativ standardisiertes Tag-Team-Match. Hast du das anders gesehen? Hast du es besser gesehen?
Meine letzte Notiz zu diesem Match zitiere ich einfach und da steht: schöne Momente, aber busy Standard.
Okay.
Und das fasst dann eigentlich ganz gut zusammen. Also müssen wir erstmal sagen, Randy Orton, unser Mr. Recordbreaker, ne? 177 yes. Pay-Per-View-Matches. Das ist mal in deinen Kopf rein. Das sind sehr viele. Das finde ich schon heftig. Jetzt alleiniger Rekordhalter hat Kane überholt, hat Kane hinter sich gelassen. Das muss man erstmal wertschätzen, so ein bisschen wie Schatzschneider und Terodde, nur in anders. Aber auch hier bei dem Match, ich find's immer noch krass, also nicht ganz so extrem wie bei einem Jeff Hardy, aber manchmal bin ich auch sehr verwundert, dass ein Randy immer noch so geisteskranke Reaktionen zieht, ne? Also, wenn er da manchmal im Match die Crowd heiß macht und sagt, jetzt kommt der RKO, aber ich, dass sich die Leute da nicht die Kleider vom Leib reißen, ist ein Wunder manchmal.
Das stimmt. Das
finde ich schon krass. Und was ich hier mochte, ich fand gerade RK-Bro hatte so zwei, dreimal geile Hot-Tag-Phasen. Mhm. Wenn auch ein Riddle mal reinkommt und aufräumt und dann die Usos, ich weiß nicht, wer es war, packt und hin und her und hin und her nach hinten schmeißt. Dann hat es aber noch Randy mit seinem typischen Hot-Tag, mit dem Scoop-Slam und also diese Randy-Orton-Aktion eben. Das mochte ich dann ganz gerne. Trotzdem auch wieder diese geilen Uso-Aktion mit zum Beispiel dem doppelten Superkick, den auch ein Riddle sehr geil gesellt hat. Wo man auch,
sehr viele Superkicks auch.
Ja, gut, das ist ja Usos halt, ne? Also das sowieso. Aber ich meine da gerade diesen einen Doppelten, wo dann so ein Riddle wirklich wie so ein nasser Sack zusammenfällt. Das mochte ich dann, wo er auf den Knien war. Wo man auch dachte, oh, das könnte jetzt nochmal ganz knapp werden mit dem Superkick. Das fand ich da nicht schlecht. Muss aber trotzdem sagen, dass ich mir hier, also mir hat so diese nächste Stufe gefehlt. Ich hätte gern mehr gesehen. Ich glaube auch, da geht bedeutend mehr zwischen den beiden Teams. Aber es waren dann hier eben dann doch die Standardaktionen, die du von allen Teilnehmern gesehen hast. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich habe mir hier so irgendwie mehr erhofft, wenn gerade so zwei der interessantesten Tech-Teams in der WWE aufeinandertreffen.
Ging mir tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Also ich habe auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass das auch in Sachen Emotionalität und Härte noch mal so diese nächste Stufe geht. Die hat man gehabt, aber da hätte man ruhig noch, also gib dem Ding noch mal so 2-3 Minuten mehr. Dann hat das noch mal so ein i-Tüpfelchen, so eine Sahnekrone obendrauf. Und ich glaube, dann hätte man gesagt, Mensch, das war gerade gegen Ende, da hat es das noch mal richtig rausgeholt. Klar, man hat dann diese dicke Kirsche gehabt mit dem RKO aus dem Splash heraus. Das war halt schon geil. Und sind wir ehrlich, da freuen wir uns ja auch drüber, wenn solche Aktionen kommen. Ne? Also das will man ja dann auch sehen. Aber davor war es dann doch relativ Standard, um es mal so auszudrücken. Isolationsphasen, die wir gesehen haben, Hot-Tag-Phasen, auch dann, gerade auch als dann Randy Orton nochmal reingekommen ist und da, wie du richtig gesagt hast, seine Aktion gezeigt hat, auch draußen natürlich den Suplex auf das Kommentatorenpult, den wir gesehen haben. Den
Doppelten.
Und auch einen, genau. Und auch einen Riddle, der hier seine entsprechenden Aktionen gezeigt hat. Aber der war immer der eingesteckt hat. Ne? Das war das gesamte Match durch eigentlich zu sehen. Es gab zwar auch mal so eine kurze Phase, wo Randy Orton bearbeitet worden ist, aber Riddle war schon hier der Angreifbarere, der dann, wie du richtig gesagt hast, auch am Ende mit dem Double Superkick, da hat man schon gedacht, oh, ist es das? Ist es das dann doch? Und dann hätte ja Riddle auch am Ende das Ding hier verlieren sollen, wäre dann nicht Randy Orton gewesen. Nee, also ich fand, das war ein gutes Match, was so ein bisschen, dem hat ein bisschen das Besondere gefehlt. Ich kann gar nicht genau sagen, was es gewesen ist und was es gewesen wäre, aber es hat für mich ein bisschen das Besondere gefehlt, damit dieses Match von gut zu sehr gut überspringt. Und das war es dann halt eben nicht.
Ja, sehe ich aber auch so. Also das ist wirklich, also deswegen so ein bisschen zu standardmäßig dann.
Ja, schreibt uns ja gerne mal, ich kann es persönlich nicht so ganz greifen, weshalb hier mir so, vielleicht lag es daran, dass es quasi keine Geschichte gehabt hat, außer die Gürtel, also wenn
vielleicht, weil es auch um nichts ging irgendwie.
Ja, ne? Möglicherweise. Auf jeden Fall gewinnen dann am Ende hier RK-Bro nach dem RKO und geht ein weiterer Punkt an Raw hier. Die beiden feiern auch recht schön und im Anschluss gibt's dann nochmal einen Trailer zu The Rock und seinem 25-jährigen Geburtstag und dann sehen wir hier, ja, wie Adam Pearce und die gute Sonya Deville bei Vince McMahon im Büro sind und ne, Alter, das Ei ist weg. Das
Ei ist weg. Olaf, wo ist das Ei? Wer hat
ich habe keine Ahnung, wo das Ei ist, Mann.
Eier, wir brauchen Eier. Ja, und Vince McMahon sagt natürlich so nicht. Also, ich sag, wie es ist, ne? Ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie den Gag gemacht hätten, weil es super asozial ist, zu sagen, wenn das Ei bis dann und dann nicht auftaucht, feuere ich alle 10 Minuten jemanden. Ich hätte mich nicht gewundert, würde ich ganz kurz sagen, ne? So, weil, das traue ich dem Vince McMahon zu, 100%ig. Aber es ist dann eben so, Leute, hier, Roster ist mir scheißegal, das Ei ist weg, das 100-Millionen-Ei. Also, morgen bei Raw, alle, Gewehr bei Fuß, stehen auf der Matte, Raw, Smackdown, so, alle rankommen und dann werden sie gefilzt von Vince McMahon persönlich.
Ja, aber ne, nicht auf die nette Art.
Nee, dann wirklich hörst du nur noch, wie so ein Handschuh so schnallt, so zack.
Genau das. Ja, also das Ei ist weg und da wird jetzt auch der Roster-Split, der Brand-Split einfach mal über den Haufen für geworfen, weil, mein Gott, also Eier sind wichtiger als Regeln.
100
also.
Mio-Eier besonders.
Aber hallo, holla die Waldfee. Ah, quält mich auch übrigens.
Ja, also ist schon auch cool, dass das der Cliffhanger der Show ist, ne?
Ja, das ist die Story. Und das ist halt auch nur ein Product Placement.
Nein.
Das ist ein Product Placement, was man jetzt zieht von der Survivor Series, wo ohnehin schon das ganze Ding ein Product Placement gewesen ist, bis zu Raw rein. Ja. Mando.
Also wie gesagt, also nochmal, um das klarzustellen. Ich finde so Werbung und sowas, alles okay, voll, also ne, auch AEW mit ihrem komischen Cracker Barrel oder sowas, ne? So, hatten sie ja auch. Da, wo dann, das war doch damals in diesem Darby Allen-Ding, wo dann auch den Coffin Drop gesprungen hat und, ne, also, so, haben sie alle, ist okay, so, ne, Geld muss verdient werden, gar kein Thema. Aber es ist halt immer die Art und Weise, wie es gemacht wird, ne? Und die Tatsache, was bezahle ich schon dafür? Ist es irgendwie so ein Umsonstprodukt oder ist es dann was, wofür ich jetzt schon irgendwas abonniert habe, zum Beispiel. Also ich kotze auch jedes Mal ab, wenn ich Sky gucke und dann ist eine Halbzeit, wo nur Werbung ist und Sky ist auch arschteuer. Und hier ist es natürlich nochmal ähnlich, wo du sagst, du zahlst schon Betrag X fürs Network und schaust dir jetzt hier, wenn du es ja prozentual runterrechnest, sind es so 20-30% Werbung. Also der reinen Zeit des gesamten Events. Und das ist dann schon ein bisschen übertrieben.
Ja, und wenn es einfach auch so massiv in das Produkt reingeht, ne?
Ja.
Und dann auch so künstlich wirkt. Und
scheiß also, auf das, alles.
Also. Das passt ja auch nicht hier hin. Also das letzte Ei, was wir bei der Survivor Series gesehen haben, das war der Gubbeldiguka. Ja. Also das geht halt nicht. Also das ist halt viel zu viel. Und dafür holt man dann auch noch mal hier Vince McMahon aus seinem Sauerstoffzelt raus. Ich kann das nicht mehr, ey. Das macht mich echt fertig, was man hier anstellt. Also klar, da die Buchhalter sitzen im Hintergrund und denken sich, ja, geil, ne, Aktionäre, die werden sich freuen, aber als Zuschauer und als Fan ist das einfach nicht schön, was hier passiert.
Sollen wir wetten, dass aufgelöst wird, dass der Gobbledygooker das Ei geklaut hat? Jetzt in der Thanksgiving-Woche. Ich kann mir das schon vorstellen, dass sie das machen und dann, ach ja. Wir reden auch viel zu lange über dieses Ei.
Ja.
Das geht auch mir auf für Eier.
Ja, das ist ganz schlimm.
Aber es wird nicht besser. Machen wir weiter. Es wird nicht besser.
Ja. Nee, es wird nicht besser, weil dann haben wir erstmal noch hier die Comic-Vignette zu Xia Li. Kai?
Ja, ich hab dir am Samstag war's geschrieben.
Ja.
Hast du das Video zu Xia Li gesehen?
Ja.
Und da hast du gesagt,
da noch nicht.
Nee, noch nicht. Jetzt hast du es zwangsläufig gesehen.
Ja.
Mich interessiert deine Meinung dazu.
Ich finde es ein bisschen albern, aber ich finde es nicht beleidigend albern. Ich finde es irgendwie, ich stehe dem relativ neutral gegenüber. Ich habe da gar keine große Meinung zu. Also ich glaube, du findest es sehr fremdschämig, oder?
Also ich finde es erstmal echt gut gemacht für so eine Vignette, weil ist aufwendig, ne?
Ja.
Wenn du bedenkst, so, da kommt jetzt die nächste von NXT hoch, die vielleicht in 2 Wochen gefeuert ist, da dann einen hinsetzen und zu sagen, mach mal so eine animierte Sache, finde ich erstmal krass. Wirkt aber so ein bisschen, letzte Mal, da habe ich, Shang-Chi habe ich gesehen. Wie wär's denn, wenn wir da mal so ein bisschen, aber anders? Alles klar, weißt du Bescheid, machst du, ne? Also, weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Das finde ich so ein bisschen wieder, lass mal so was Aktuelles machen, greifen wir auf. Und das wirkt wieder so kopflos, weil, ja, die Idee ist cool, das können wir machen, das wirkt so ein bisschen krass. Ja, und was macht die dann sonst so? Ja, weiß ich auch nicht. Die hat den Vermieter auf die Schnauze gehauen. Mal gucken, in welche Richtung das geht.
Ja, aber ich weiß halt auch nicht, ob das nicht nur so ein One-Shot ist und dann verliert man ganz schnell das Interesse wieder dran.
Du meinst so wie mit den Elias-Vignetten?
Ja, oder mit dem Xia Li-Charakter, der bei NXT auch ein komplett anderer gewesen ist?
Jo.
Das ist, vorm Main-Roster ist nichts passiert.
Ja, das sowieso nicht.
Das sowieso nicht. Naja, wir kommen zum nächsten Survivor Series Elimination Style Tag Team Match. Wir haben Team Raw, nämlich die Damen sind jetzt dran. Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Queen Selina Vega und Carmella. Und die treffen natürlich auf Team SmackDown. Sasha Banks, Shayna Baszler, Toni Storm, Natalya und Shotzi. Toni Storm ist ja noch unglaublich spektakulär hier mitten in das Match reingebracht worden, nämlich per Social Media. Und ja, wir haben jetzt hier ein Match, was bei dem SmackDown natürlich unter dem Motto steht, werden Sasha Banks und Shotzi nebeneinander koexistieren können. Und bei Team Raw haben wir natürlich dann mit Bianca Belair das aktuelle Aushängeschild der Raw-Damen-Division, also ein bisschen das Lieblingskind hier.
Das aktuelle Aushängeschild und Number One Contenderin Liv Morgan.
Ja, aber es ist doch so, Bianca Belair ist doch einfach momentan so das die Musterschülerin hier.
Ich weiß, aber ich wollte es nochmal sagen, weil das ganz witzig ist. Match fängt an, Carmella ein bisschen hin und her, macht ihr ihren Quatsch, Toni Storm beginnt auch, sagt hier, ich will mir die Maske oben und ich denke mir die ganze Zeit, nice, hoffentlich wird die gepinnt, denn ich habe nämlich getippt, erste Eliminierung im Frauenmatch ist Carmella. Und dann geht's hin und her und ich habe schon gedacht, sieht schon mal gut aus. Und es ist dann eben auch so, Toni Storm macht sie fertig, beziehungsweise was lieben wir? Roll-ups, Toni Storm macht einen Roll-up und zack, Carmella ist gepinnt. Ich denke mir, ja, geil, ich habe meinen Tipp richtig beim Tippspiel, weil ich spiele immer, um zu gewinnen und sehe dann, nö, ich habe mit meinen dummen Wurstfingern Shotzi Blackheart ausgewählt. Und bin so, leck mich doch am Arsch. Das fand ich dann ein bisschen ärgerlich. Muss aber trotzdem sagen, trotz meiner eigenen Dummheit und dass es hier auch nur ein Roll-Up war, ich mochte es eigentlich, dass gerade in den ersten Minuten Toni Storm so ein bisschen Darstellung bekommen hat.
Ja, sie durfte ja dann auch im Nachgang, durfte sie auch nochmal ran und durfte ja dann auch Zelina Vega mit diesem Spinning Neckbreaker Schwing-Ding irgendwas, Finisher durfte sie dann ja auch noch rausschmeißen, also sie hat die ersten beiden Frauen hier eliminieren können. Nach einer längeren Phase, also nach dieser Eliminierung von Carmella gab es eine längere Phase, die wir jetzt, glaube ich, hier nicht so komplett auseinander klamüsern müssen.
Wir hatten in dieser längeren Phase hatten wir noch Banks gegen Belair, was noch ganz gut war. Und wo du dann auch gemerkt hast, ja, die Crowd ist auch ein bisschen drin. Weil Thema Crowd in dem Match. Eingespielte Reaktion, yo, kennen wir. Aber anscheinend ist der Mann an den Knöpfe nicht so schnell mit den Finger. Und wir hatten auch dann natürlich noch CM Punk Chance. Auch lange nicht mehr gehabt, finde ich. Klar, wir hatten auch eine Pandemie dazwischen, aber die auch immer noch ist und jetzt wieder steigt. Auch da nochmal cool. Also wir hatten MT Arena Shows dazwischen, sagen wir es so. Aber es gab CM Punk Chance. Es gab eine Laola-Welle, wenn ich mich nicht irre.
Jo.
Ja, also anscheinend New York nicht so begeistert gewesen von dem Match, oder?
Nee, und das kann ich auch verstehen.
Was?
Ich fand das Match auch nicht gut. Ich meine, ich finde, das habe ich auch schon auf Discord geschrieben, ich finde so Sachen wie eine Laola-Welle alles andere als respektvoll. Und ich würde da wahrscheinlich auch nicht mitmachen, wenn ich da sitzen würde. Nee. Aber ich kann's bis zum gewissen Grade nachvollziehen. Also das war teilweise auch echt eine zähe Geschichte hier. Und es wurde nicht genug ich habe mir gedacht, phasenweise, die haben halt so vor sich hingecatcht. Und dann wurde ständig wieder gewechselt. Zwei Aktionen, Wechsel, Aktionen, Wechsel. Und das Ganze, was macht ihr denn da? Also, da war kein roter Faden drin, sondern jede durfte irgendwie mal was zeigen. Aber da war keine Geschichte, die hier erzählt worden ist. Und das hat mich auch gelangweilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe da auch einfach nur irgendwie geschrieben, so, alle catchen vor sich hin.
Ja, also, es war so, Hausschau-mäßig.
Ja.
Fand ich.
Wie gesagt, jede durfte mal ihre Aktionen zeigen. Das war dann nett anzuschauen. Und, waren auch mal bessere Phasen zwischen, auch hier Rhea Ripley und Shayna Baszler zum Beispiel, da war ein bisschen mehr Power hinter und so, aber so insgesamt war das sehr arm an Höhepunkten und vor allem war da keine Story, die erzählt worden ist und das hat dann dazu geführt, dass die Leute abgeschaltet haben und sich überlegt haben, was sie sonst noch machen können und CM Punk Chance haben ja, finde ich, in der heutigen Zeit jetzt auch nochmal eine ganz andere Anmutung, als das noch vor 2 Jahren, 3 Jahren oder 4 Jahren der Fall gewesen wäre, ne, finde ich zumindest.
Ja, das war, ne. Also, aber sind wir mal ehrlich, letztendlich sind es hier im Punk-Chant auch immer noch nur, wir finden das hier scheiße.
Aber bei der Kickoff-Show gab es auch AEW-Chants.
Ja. Das finde ich ist was anderes.
Also, nee, aber ich glaube jetzt inzwischen, da war wohl auch eine etwas lautere, smarte Gruppe mit dabei bei den Fans. Und ich glaube, dass die da ordentlich Stimmung gemacht haben.
Ja, natürlich. Also, warum auch nicht, ne? Also, dann wird da wieder dann schnell auf den Mute-Knopf gedrückt. Aber ich finde das. Also, es ist immer das Problem, ist gerade wirklich irgendwas doof und du sagst, okay, das ist blöd, auch wenn es dann vielleicht mal respektlos ist und es ist halt auch schwierig hier bei dem Damen-Match, weil die haben es eh schon mal häufiger schwieriger, ne? Muss man ja sowieso sagen, weil da auch ganz oft Leute sagen, ja, juckt mich nicht. Aber so sagst du eben, das gefällt mir nicht, was da stattfindet, oder sagst du einfach, oh, ich will jetzt gerade cool und smart sein und das chanten, weil ich ein hipper Typ bin. Und hier muss ich leider sagen, das war auch wirklich nicht gut, was da im Ring passiert ist. Das war super Standard, das war 0815, das war nix. Also du hattest zwar die guten Phasen, auch hier eine Banks gegen eine Belair, das war gut. Generell, wenn eine Belair im Ring war. Und ich mochte auch teilweise die Phasen zwischen Shayna Baszler und Rhea Ripley. So, weil auch hier Rhea Ripley mal wieder so ein bisschen gefährlich wirkte. So die wir alle mal cool fanden und mochten. Und das war trotzdem über weite Strecken nix, sondern auch dieses Hin und Her mit Sasha Banks, was dann ja auch quasi dazu führt, dass Team SmackDown implodiert. Das war alles nicht so geil, oder?
Nee, da gab es ja dann auch einfach, und wenn wir so ein bisschen vorspringen wollen, ne? Also wir haben jetzt ja hier die Phase, da wird erstmal Selina Vega eliminiert, dann sind ja Toni Storm und Liv Morgan im Ring, da geht es ein bisschen hin und her und dann platziert ja Liv Morgan hier in Oblivion aus den Seilen, diesen eingesprungenen Facebuster mehr oder weniger gegen Toni Storm, dann ist Toni Storm raus, dann kommt Shayna Baszler hier in den Ring und dann gibt es ja dieses merkwürdige Ding, wo es quasi einen, also erstmal gibt's ja diese komische Frog Splash Kombination, wo Shotzi erst den Frog Splash gezeigt hat und danach Sasha Banks den Frog Splash gezeigt hat, auf Liv Morgan, und da gab's dann Buhrufe, weil die Leute Liv Morgan mögen, aber Alter, sah der Frog Splash von Shotzi furchtbar aus.
Jo. Also, ich weiß, es tut auch im Shaggy weh, aber ich bleib immer noch dabei, dass eine Shotzi Blackheart, nur noch Shotzi, mein Fehler. Ja. Shotzi don't call her Blackheart. Nicht so mega weit ist, ne? Und die war schon bei NXT nicht so weit, wenn du dich an unsere Reviews erinnerst, wo sie noch im Tag-Team gerestelt hat mit Ember Moon. Schon da war das nicht so toll.
Ja, ist halt mal wieder unsauber. Das hat man hier im späteren VfW auch bei diesem Sliced Bread gesehen, wo sie auch eher auf dem Kopf gelandet ist als alles andere. Das ist nun mal so hier. Und auf jeden Fall ist jetzt hier die Geschichte, dass man so peu à peu das Team Raw dezimiert. Das führt ja dann auch am Ende dazu, dass sogar eine Rhea Ripley hier recht schnell rausgeworfen wird, Kai. Also klar, da gibt's dann noch natürlich den Backstabber, und generell merkt man natürlich auch jetzt hier in diesem Verlauf, dass Sasha Banks so ein bisschen auf sich allein gestellt ist innerhalb ihres eigenen Teams. Die muss sehr viel Arbeit leisten. Die anderen Frauen wollen nicht mit ihr wechseln, weil sie die nicht mögen. Ne? Mobbing hier bei Team SmackDown. Und am Ende ist es dann aber so, dass auch Rhea Ripley gepinnt wird. Und nach dem Knie von Shayna Baszler. Und dann haben wir auf jeden Fall hier den Punkt, dass wir vier Damen von SmackDown haben und Bianca Belair von Raw. Und dann gibt's ja diesen absolut merkwürdigen Punkt, wo ein Streit bei Team SmackDown ausbricht darüber, wer denn jetzt hier legal im Ring gewesen wäre. Da wurde ja zuerst Natalya eine Zeit lang ein bisschen bearbeitet, wurde dann in die Ringecke, hat sich wieder zurückgerettet, und dann wollte, da gab's hier quasi einen Doppelwechsel. Sasha Banks war zuerst da, Shotzi dann wirklich deutlich danach, und dann gab's den Streit zwischen Shotzi und Banks, wer denn jetzt legal im Ring wäre, und dieser Streit ist dann nach draußen ausgeartet, wo dann die anderen SmackDown-Members auch noch mit eingegriffen haben, und alle haben sich auf die Seite von Shotzi geschlagen. Why?
Ja, weil Sasha Banks halt die böse Arrogante ist, ne?
Aber die war vollkommen im Recht.
Das ist egal.
Die hat aber Recht gehabt. Die war nicht legal, also Shotzi war nicht legal.
Ja, also ich glaube, es geht
und ja. Und das sollte auch Natalya gemerkt haben, weil sie 3 Sekunden später von Shotzi berührt worden ist.
Ja, ich glaube, geht eher um dieses, ja, aber was taggst du dich denn ein, und keine Ahnung, ne?
Ich fand das super dämlich.
Ja, super dämlich.
Okay.
Also, da müssen wir nicht drüber sprechen.
Also, das fand ich halt ganz merkwürdig, ne, dass das so ausgegangen ist. Und ab dem Zeitpunkt ist natürlich dann auch hier das Team auseinandergebrochen bei SmackDown. Sasha Banks ist ausgezählt worden, weil dann auch, das habe ich auch nicht verstanden, warum haben die denn alle sie wieder davon abgehalten, in den Ring zurückzugehen? Und warum wird der Count nicht neu gestartet, wenn sie schon 3/4 wieder im Ring ist? Das zählt sonst
auch. Ja, anscheinend haben da nur die Füße gezählt. Das war auch, da stand dann der Ref mit seiner Goal Line Technology und hat gesagt, Sasha Banks muss vollumfänglich im Ring sein, sonst zählt's ja, nicht.
Genau. Oh, nee. Kai.
Ja, das hat nicht viel Sinn gemacht. Und dass dann da auch eine wie heißt hier, Bianca Belair, dann das Ding ja komplett auseinander nimmt und dann so ein 4 gegen 1 gewinnt, fand ich auch ein bisschen quatschig, ne?
Ja. Musterschülerin.
Auf jeden Fall.
Ne? Golden Girl, würde man sagen.
Sowieso.
Ja, nee, das, also mich hat dieses Finish hier, das war eine Katastrophe. Es sehen alle wie Idioten aus. Es sehen einfach alle wie Idioten aus. Und das zieht sich leider auch hier sehr oft durch den ganzen Event. Also da sehen sehr viele Leute wie Idioten aus, die es eigentlich nicht so aussehen müssten. Und hier, Sasha Banks sieht doof aus, weil sie, warum ist sie ausgezählt worden? Shotzi sieht wie eine Idiotin aus, weil sie denkt, sie wäre legal gewesen, obwohl es eindeutig gewesen
ja,
ist.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, da geht einfach um dieses, ja, was textest du mich ein? Du bist doch gar nicht dran und hin und her, ne?
Die hat gerufen, I'm legal, bitch.
Ja, also, ne?
Nee, das ist
ja, natürlich ist das Scheiß.
Schmutz. Das ist ganz furchtbar, wer sich das ausgedacht hat. Und dieses Timing hier, ich weiß nicht, ob das so geplant gewesen ist oder nicht, dass das quasi wie so ein, ja, Fragezeichen dann im Raum stehen sollte. So, ja, eigentlich haben die anderen ja recht, damit da so ein gewisses Geheimnis dahinter entsteht. Aber nee, hat mir gar nicht gefallen und hat für mich das Ende komplett kaputt gemacht. Dann Bianca Belair gewinnt dann hier auch relativ klar, muss man sagen, das Match und ja, macht dann per KOD, per Kiss of Death, dann auch noch Shotzi als letzte platt. Alles andere wäre auch verwunderlich gewesen und das war kein gutes Match.
Nee, das war richtig kacke. Also das war wirklich ja, das nicht war gut, das war auch nicht spaßig. Das hier war wirklich sehr Hausschau-mäßig. Um das nochmal aufzugreifen, ich fand das nicht toll.
Nee. Das war nüscht. Also überhaupt nix war das. Können wir direkt abschließen hier. So, weiter geht's erneut mit Rock 25th Anniversary Momenten. Und dann sehen wir nochmal Paul Heyman mit Kayla Braxton backstage. Und da wird schon damit gespielt, dass Brock Lesnars Suspension hier nicht mehr gilt quasi demnächst. Und das heißt ja, dass die beiden, dass Brock Lesnar Richtung Royal Rumble zurückkommen könnte und dass der auch als heißer Sieger für den Rumble hier gehandelt wird. Was sagst du dazu?
Ja, also ich glaube, das verwundert uns alle nicht, ne? Diese, oh, Brock Lesnar ist suspendiert, das ist ja auch nur Mittel zum Zweck.
Ja.
So. Aber ich muss trotzdem sagen, ich mag die Chemie zwischen Kayla Braxton und Paul Heyman echt sehr, sehr gerne.
Ja, nein, das funktioniert zwischen den beiden ganz gut, auch wenn Paul Heyman natürlich jetzt hier wieder Bully gewirkt hat, weil er Kayla ja so fast so ins Gesicht gespuckt hat, bei den P's die ganze Zeit, ne, Adam Pearce und so. Aber naja, dann war er dann umso schockierter, als er mitbekommen hat, dass da ja Lesnar womöglich bald zurückkehren könnte. Und für die Leute, die es noch nicht verstanden haben, gab es danach noch mal eine Red Notice-Werbung hier. Ne? Noch mal ein Werbespot hinten dran, wo dann auch das Ei noch mal extra groß gezeigt wird. Und wer dann auch noch ein bisschen Zeit mitgebracht hat, der kann sich auch ruhig noch mal 3 Minuten Bobby Lashley-Promo anschauen, oder?
Auf jeden Fall. Also das finde ich sowieso gut. Und dann zu sagen so, guck mal, hier Bobby Lashley, der ist cool, oder? Geil.
Ja. Naja, dann kommt noch ein weiteres Promo-Video, Roman Reigns gegen Big E. Und dann haben wir hier den Main-Event, nämlich die beiden großen Champion gegeneinander, Universal Champion Roman Reigns von SmackDown, begleitet von Paul Heyman und den WWE-Champion Big E. Big E macht jetzt hier den ersten Einzug. Und was ich hier mochte, dass er nicht ganz so verspielt gewesen ist, wie wir das immer mal wieder kritisiert haben. Er wirkt hier schon ein ganzes Stück ernster, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das fand ich dann auch ganz gut. Also dass er nicht haha witzig und ich schmeiß noch mal mein Puder in die Luft und sowas, sondern du hast gemerkt, der war fokussiert, der war sauer, da war Intensität drin. Das fand ich passend.
Ja, fand ich auch sehr, sehr gut. Ja, und die Geschichte hier war ja auch wirklich, dass Big E diesem Test, dieser Galionsfigur Roman Reigns, dass er ihm Paroli bieten sollte. Und wir haben über sehr lange Zeit auch einen recht dominanten Roman Reigns gesehen, der auch immer wieder das Tempo verschleppt hat, Headlocks und so weiter und so fort. Und Big E sich aber immer wieder ja dagegen gestemmt hat. Und diese Geschichte mochte ich eigentlich echt gern. Also ich finde, die haben hier eine gute Story erzählt, die beiden, und haben es auch mit den entsprechend großen Aktionen verkauft, Kai.
Ja, sehe ich auch so. Also generell hier in dem Match, das war ja so, hab ich an dich gedacht, hab mir gedacht, ah, guck mal, das war's für ein Olaf, das ist ein schöner Heavyweight-Clash, um den alten Begriff nochmal aufzuwenden. Obwohl ich auch ehrlich gesagt dann wieder baff bin, wie hoch auch ein Big E springen kann. Also, wenn er da so einen Leapfrog über einen Roman Reigns zeigt, der sitzt nicht mehr mit offenem Mund vorm Fernseher. Und dann aber auch dann zum Beispiel so ein Roman, der dann ein Big E Deadliftet, so mit einem Arm, wo ich mir denke, ey, ich würde mir jede Bandscheibe zerschießen und den Arm auch höchstwahrscheinlich abreißen und nichts bewegen. Aber dann so gerade, was ich habe so ein bisschen auch ein Problem mit dem Match, was ich auch dann mal so ein bisschen gelesen habe, dass sich Leute mittlerweile beschweren. Und ich glaube, du bist da der perfekte Gegenpart für, weil du sagst immer, gehört zum Match. Aber ich habe mittlerweile beim Roman so ein bisschen das Iron-Man-Match-Problem, wo ich weiß, letztendlich muss ich in dem Ding die letzten 10 Minuten gucken. Rest ist übertrieben gesagt egal. Weil erst ab da wird's interessant.
Ja, aber also,
weißt du, was ich damit meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich finde das aber übertrieben. Deswegen weil letztlich das, was in den ersten 10 Minuten passiert, das ist ja auch wichtig für den Rest der Geschichte. Da wird ja aufgebaut. Ich finde, dass Roman Reigns Matches sind ja stark story-driven. Und hier lag die Geschichte aber noch nicht mal unbedingt auf Roman Reigns, sondern hier lag die Geschichte eigentlich eher in ihrem Fokus auf Big E. Nämlich, dass Big E sehr viel einsteckt, immer wieder dagegen hält und dann am Ende zurückkommt und dann aber am Ende trotzdem scheitert. Aber er hat eben alles gegeben und hat all das aus sich rausgeholt, was vielleicht manch einer gar nicht von ihm erwartet hat. Und dafür brauchst du auch diesen Aufbau, den du hier am Anfang gehabt hast. Und klar, also Roman versteppt ja gern das Tempo inzwischen. Das gehört ja auch hier so ein bisschen zu diesem Big-Time-Feeling mit dazu, dass dann die großen Bomben, die werden dann zum Ende hin ausgepackt und genauso auch, dass Roman dann immer wieder ja die Leute beleidigt, da ins Publikum brüllt und dadurch eben auch so ein bisschen so eine Emotionalität erzeugt. Also ja, also ich finde das nicht. Also ich finde nach wie vor, dass die Roman Reigns Matches nach wie vor sehr unterhaltsam sind und dass da auch seine Gegner an ihm noch wachsen können. Das finde ich eigentlich so sehr positiv. Also für mich hat Big E durch dieses Match sehr an Profil dazu gewonnen.
Ja, also das war ja auch wieder dieser Fall, okay, wir lassen jetzt hier auch einen Big E sehr gut aussehen natürlich, ne? Und das fand ich dann auch eigentlich passend, weil du hast gemerkt, der steckt ein. Und womit auch ein bisschen so ein Pat McAfee genervt hat, wo dann zum Beispiel die Superman-Punches kamen und Big E irgendwie nur runtergeht und du halt merkst, okay, die Geschichte, die gerade erzählt werden soll, ist, dem wird ins Gesicht geboxt und der fällt eben nicht um wie alle anderen. Und ja. Pat McAfee sagt dann so, boah, guck mal, wie krass der Superman-Punch, und ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Corey Graves oder so, ihn dann korrigiert und meint, ja, Junge, aber so, der hält den gerade aus, den Superman-Punch. Einfach die Schnauze. Ja. Das mochte ich dann eigentlich ganz gerne. Obwohl sie dann natürlich nochmal so ein bisschen abhalkt, könnte man quasi sagen, wo es dann eben dann, ich glaube, es waren 3 Superman-Punches gab, es soll den Spear geben und Big E dann aufsteht und du denkst dir so, Ansage, ganz klare, ja. Er den Spear nach draußen zeigt, bei dem ich mir immer Sorgen mache natürlich, dass er sich da irgendwann mal irgendwie, weiß ich, die Schulter kaputt macht.
Ich habe mir, entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, ich habe mir da eher gedacht, dass Roman Reigns sich dabei die Beine bricht, weil der so mit ausgestreckten Knien quasi hier auf dem Boden gelandet ist.
Habe ich zu wenig drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen.
Okay. Also
ich habe auf die Igel geguckt.
Oh mein Gott, da brechen die Knie durch.
Was? Aber auch nicht gut, wenn sowas passiert. Das wollte man nicht. Dann aber auch hier dann, wo dann nochmal ein Big E aus der Guillotine rauskommt, die ja eigentlich so die häufig die letzte Waffe von einem Roman Reigns ist. Also ich fand das schon nicht verkehrt und ich glaube, das ist auch ein Big E. Damit kann man weiterarbeiten. Bedeutend besser weiterarbeiten.
Ja, so funktioniert er. Also du hast auch gemerkt, dass das Publikum dabei ist, dass er so als Fighting Champion, dass er hier funktioniert. Wir haben auch vorher noch den Rock Bottom gesehen, vor dieser Superman-Punch-Phase, den hast du ja schon eingangs erwähnt. Den dürfen wir vielleicht hier nicht ganz genau unter den Tisch fallen lassen, weil das, wie du schon gesagt hast, damit hat man ja auch ein bisschen gespielt mit diesen The Rock-Anspielungen und gerade dieses Match Roman Reigns gegen The Rock, das schwebt ja momentan noch über allem und das kann man dann hinterher auch so schön als Verweis natürlich nehmen. Ja, du hast es richtig gesagt. Es gab sogar nicht nur einmal die Guillotine, es gab ja zweimal die Guillotine, auch einmal außerhalb des Rings, wo dann Roman ihn ja dann nochmal geschnappt hat und sich aber Big E jedes Mal hier rauspowern konnte. Und also die Kraft von beiden Männern ist ja hier absolut beeindruckend. Big E zeigt dann sogar das Big Ending. Es gibt aber nur einen Two-Count. Und da musste ich mich an das erste Match so ein bisschen erinnern, weil auch da Roman Reigns, der Ringfuchs, ne, greift ins Seil, weil er nah genug dran ist. Und auch dadurch hat man ja Big E noch mal gut aussehen lassen, oder?
Ja, natürlich. Weil man ja auch denkt, ja, das hätte sein können, war es leider nicht. Ah, schade. ich fand das schon gut. Also ich hatte damit meinen Spaß. Das Problem ist natürlich, ja, du sagst ja, okay, die Roman Reigns Matches leben von einer Story. Und ja, du hattest ja die Story, okay, er greift einen Woods an und Woods und Big E wehren sich dann natürlich nochmal und hin und her, aber also, ne? Das war jetzt nicht so, dass, oh krass, jetzt kommt da und das große Match, wie wir jetzt schon mal, wenn wir an diese großen Roman Reigns Story-Dinger denken, so Roman gegen Jey Uso zum Beispiel ganz am Anfang. Ja. Das ist nochmal eine andere Hausnummer gewesen als das hier eben. Fand es trotzdem gut, dass man hier einen Big E ganz stark positioniert hat. Wie gesagt, das war ja auch so ein bisschen das Prinzip der Show. So, alle sind Gewinner. Auch wenn keiner eine verlieren kann. Das fand ich okay. So, ich hatte damit meinen Spaß. Big E, yo, ganz gut. Hoffentlich geht es jetzt weiter in die Richtung, weil wir beide sind da, glaube ich, auch einer Meinung, dass wir die Regentschaft bis jetzt eher so semi finden. Auch der Tatsache geschuldet, dass er keine Fäden haben kann bis daher, weil in Saudi-Arabien ging es gegen Drew McIntyre, jetzt ging es wieder nicht um seinen Titel. Mal gucken, was jetzt mit Rollins passiert.
Ja, das ist echt auch ganz wichtig, dass man ihn jetzt hier entsprechend in Szene setzt. Am Ende, mir kam das Ende ein bisschen zu plötzlich, ne? Also das will ich wieder gleich nochmal ganz kurz ansprechen. Das ging ja nochmal raus, Superman-Punch. Und dann soll es ja wieder reingehen. Big E will nochmal das Big Ending zeigen. Roman Reigns rutscht runter, tritt ihm da ins Knie und kommt dann sofort mit dem Spear hinterher. Und das Ding ist dann gelaufen. Ein sehr cleaner Sieg, den wir hier für den Tribal Chief haben. Fand ich ein bisschen fix fast hier an der Stelle. Also von mir aus hätte es hier auch noch ein bisschen weitergehen können. Weiß nicht, wie hast du es gesehen? Also für mich kam das jetzt in dieser Phase des Matches ein bisschen plötzlich.
Hab mich auch gewundert. Also bin ich bei dir. Das war okay, komisch. Also weil das waren dann ja auch die berühmten 10 Minuten, wo ich mir gedacht habe, ach Mann, jetzt ist gerade richtig Zunder drin. Jetzt gerne ein bisschen mehr.
Ja. Ja, also ich kann es verstehen, dass am Anfang ist es ein bisschen langsamer gewesen ist und dass du dich das gestört hat. Mich stört das nicht. Ich kann damit tatsächlich ganz gut leben, aber ich glaube, es liegt auch daran, weil ich mit so Matches, die so langsam anfangen, auch bin ich ja quasi, wie ich so schön immer sage, Wrestling sozialisiert worden. Ich bin das so ein bisschen angegangen, dass quasi Championship-Matches, die fangen halt erstmal langsam an. Da liegen die Leute halt erstmal 10 Minuten am Boden und verpassen sich einen Side-Headlock.
Ja, genau.
Und dann irgendwann kommen die coolen Aktionen. Ja, das muss man so sein. Da muss man drauf hinarbeiten. Die muss man sich verdienen, Kai.
Ja, genau. Ich muss gar nichts. Ich will nur die großen Bomben, eine Stunde lang. Nur Finisher.
ja, wir sind dann an der Stelle hier mit dem Event durch. Roman Reigns gewinnt das Ding, aber am Ende ist es dann doch Raw, die hier die Brand Supremacy davontragen, auch wenn man ehrlich ist, keinen interessiert. Am Ende geht's doch nur ums Ei. Aber so. Kai, wie gehst du jetzt hier aus dem Event raus?
Also, so gaggig, wie das jetzt hier auch war in der Review, ne? Und witzig und Sachen machen auch Spaß oder so. Aber letztendlich, wenn ich jetzt wirklich komplett ernst sehe, hätte ich hiervon nichts sehen müssen, außer Charlotte gegen Becky. Weil der Rest hier war scheißegal. Und ja, ich weiß, es ist Unterhaltung, ne? Und Unterhaltung muss nicht immer Sinn ergeben und es kann auch ganz, ganz blöd sein. Das sagt gerade ich, der sich, glaube ich, irgendwie, weiß ich, pro Tag 6 Stunden Frank Rosin reinraketet, ne? Also, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber, fies gesprochen, fühlte sich die Show über weite Strecken so ein bisschen an wie Zeitverschwendung.
Ja, und Zeitverbrennen.
Ja.
So, das hat mich viel mehr gestört. Also, ich bin bei dir, also wir hatten einen sehr schwachen Aufbau zu Survivor Series, nämlich teilweise fast gar keinen. Das hat der Show extrem geschadet. Das hat auch der emotionalen Verbundenheit zu dieser Show extrem geschadet. Und du hattest sehr selten wirklich einen Grund dafür, hier einzuschalten. Weil das wird auch der Tonus sein, über den wir dann noch im Nachgang hier sprechen können. Fast nichts, was hier geschehen ist, das hat irgendeine Bewandtnis, sondern das war, über weite Strecken war es okay, dann mal war es ein bisschen schlechter, mal war es ein bisschen besser, also für mich persönlich war der Main Event und dann eben der Opener, das waren für mich eindeutig die besten Matches des Abends.
Das stimmt.
Mit leichtem Vorteil für Becky gegen Charlotte, weil da die Emotionalität größer gewesen ist und die beiden ja auch einfach da Vollgas gegeben haben und sich hier da eine 20-minütige Schlacht geliefert haben. Vieles dazwischen war belanglos nett, belanglos manchmal auch einfach und im Falle des Damenmatches phasenweise auch belanglos schlecht. Und dann gab es aber leider für mich auch die Punkte, die ich höchst beleidigend und ganz, ganz furchtbar fand. Und das sind diese unfassbar vielen Werbegeschichten gewesen, dieses unfassbare Zeitverbrennen, was WWE hier getrieben hat und einfach dieses schamlose Product Placement, womit man dann auch noch hofft, dass man da die Leute bald zum Einschalten von Raw bewegt. Das finde ich unfassbar frech und das zieht den Gesamteindruck dieser Show für mich deutlich nach unten, sage ich ganz ehrlich. Ich bin da rausgegangen, ich habe mich in der Mitte der Show habe ich mich wirklich richtig geärgert, was man da produziert hat. Ich finde das eine Unverschämtheit und ich kann jeden Zuschauer verstehen, der dann sagt, nee, also jetzt schaue ich mir Raw aus Prinzip nicht an oder wie auch immer, ne? Also das hat mich unfassbar genervt, dass man hier mit so viel Zeit arbeitet, die absolut nicht notwendig gewesen wäre. Also das nervt mich so. Dass man so viel belanglosen Kram einfach hier teilweise auch geliefert hat, den man innerhalb dieser 3,5 Stunden, die es dann gedauert hat, nicht gebraucht hätte.
Ja.
So.
Das fasst gut zusammen.
Ja. Und was ist dann eine Bananenwertung für dich, Kai?
Also das Problem ist, was hier schon seit fucking Monaten das Problem ist, dass du sagst, ja, letztendlich war es ja alles nicht schlecht, ne? So, das war alles so okay, manche Sachen waren gut, manche Sachen waren kacke, aber es war so okay. Aber das Problem ist einfach mittlerweile, dass es mich nervt, dass ich mich so mit okay zufrieden geben muss. Es ist immer Mittelmaß und ein bisschen nach unten, ein bisschen nach oben, fertig. Aber das ist doch scheiße. Warum können wir nicht so ein gutes Maß haben als Standard? Warum müssen wir immer dieses Durchschnittliche haben? Und das stört mich. Und letztendlich, wenn ich jetzt sage, das war alles durchschnittlich und okay, mit nach oben hier zum Beispiel durch Becky und Charlotte und dann natürlich aber auch nochmal mit Roman und Big E, aber mit dem echt nervig langweiligen Frauenmatch und dann viel Standardkram, auch das Männermatch ging 30 Minuten und ja, das ist okay, das kann man sich angucken, aber du verpasst auch nichts, wenn du das nicht gesehen hast. Und eigentlich ist es auch frech zu sagen oder jetzt noch in die Wertung mit reinzunehmen, ja, ich hier zum Beispiel Red, ich habe schon den Namen vergessen. Werbung war anscheinend nicht gut genug.
Was du Red Notice?
Red Notice, genau. Hätten anscheinend noch mehr zeigen müssen. Red Notice-Werbung, das irgendwie da einzufügen. Weil es geht ja letztendlich ums Wrestling. Aber ich denke dann auch manchmal, stell mal vor, wir würden jetzt, Headlock in 10 Jahren, machen Watch-Along zu dem Ding hier. Junge, da kackst du doch ab, wie viel Werbung du gucken musst. Also, das ist ja nicht normal. Und, ey, nee, komm, 3,5. Es nervt mich einfach zu krass. Das mit dem Ei und die Werbung, das fuckt mich ab. Eddie Battle Royal, leck mich am Arsch. Nee, 3,5. Es hat mich wirklich aufgeregt. Ich muss trotzdem sagen, guckt euch Charlotte gegen Becky an. Das war echt, echt gut.
Ja, ich bin auch bei 3,5. Also, Opener und Main Event schaut euch an, das lohnt sich, das macht Spaß. Durch das Herren-Elimination-Match könnt ihr euch durchskippen, da gibt's ein paar unterhaltsame Phasen dazwischen, aber auch nicht alles ist da perfekt. Tag-Team-Match ist Standardkost, kann man sich angucken, muss man nicht. Macht einen Riesenbogen um die Battle Royale, außer ihr habt Hunger auf Pizza, dann macht noch einen weiteren Bogen, weil dann habt ihr wahrscheinlich dann auch noch mehr Hunger. Und das Damen-Elimination-Match war halt einfach nicht gut, schaut euch da was anderes an. Und es war eine belanglose Kiste leider, die wir hier geboten bekommen haben, unterfüttert von viel zu viel Werbung, viel zu viel Product Placement und irgendwo reicht's dann auch einfach. Also da habe ich dann auch kein Verständnis mehr dafür und entsprechend hat das hier den Gesamteindruck der Show entsprechend runtergezogen. So, das passt eigentlich auch ganz gut zum Wochenend-Podcast, weil da wollen wir auch darüber sprechen, was man bei WWE ändern müsste, damit das Produkt wieder besser wird, oder Kai?
Ja, also Thema weniger Werbung. Aber letztendlich, das ist ganz ehrlich, also ne, es wird das Gleiche sein, yo, so ein Deal, kannst du sagen, was du willst, dass so viel Werbung gemacht wird, das kostet einen Arsch voll Geld, ne? Und ja, dass du noch sagst, höchst, also da die werden ja so eine Auflösung bekommen haben, das wollen wir, das sollte er machen. Und wenn da noch drin steht, wir wollen eine Szene mit Vince McMahon und Roman Reigns, ne? Da wird ordentlich Geld geflossen sein für die Scheiße.
Ja, davon kannst du mal ausgehen. Naja, ich glaube, an der Stelle machen wir dann hier besser den Deckel auf den Podcast und auf die Review zur Survivor Series drauf, lieber Kai, oder?
Ja. Yep. Übrigens, Thema Werbung. Wenn ihr auch nochmal wissen wollt, wie dieser grandiose Red Notice-Film ist, Chris hat darüber in Holz Bart gesprochen. Das könnt ihr euch gerne bei Patreon und Steady anhören. Uns da einfach ein bisschen supporten, weil hier ist Werbung okay. Headlock ist nämlich kostenlos. So. Ne? Das ist nicht so, dass er sagt, ich bezahle 10 Euro für Headlock und dann reden wir 80 Minuten lang über Werbung. Nee, deswegen, damit wir auch so reich werden und uns auch Werbung bei WWE kaufen können. Dass mal Vince McMahon vielleicht über Headlock redet mit Roman Reigns zusammen. Gerne mal bei Patreon Steady reinschauen.
Genau. Mach das mal. Ich will auch unbedingt noch ein Fabergé-Ei haben. Einfach so aus Prinzip, weil ich will auch so ein paar schmuckvolle Eier mir hier in mein Arbeitszimmer stellen.
Ich hol dir zu Ostern diese großen Ü-Eier und sprühe das einfach golden an.
Würde ich auch nehmen. So, aber dann machen wir an der Stelle den Deckel drauf hier zur Review der Survivor Series. Wir hören uns im Wochenend-Podcast am Sonntag wieder und obendrein, wer uns supportet, der bekommt noch das Match of the Week. Da gibt's was Altes, Stunning Steve Austin gegen Ricky the Dragon Steamboat mit Mella und mir. Und dann haben wir natürlich auch noch das Magazin am Start. Ansonsten hören wir uns am Sonntag zum Wochenend-Podcast wieder. Ich sag Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.